Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Mit ein bisschen Verspätung, aber vielen Glückwünschen, kommt jetzt hier Folge 138 von Genregeschehen. Und dazu sagen wir herzlich willkommen und guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen euch ganz herzlich und mit wir meine ich meinen sehr geschätzten Kollegen Tino Hahn.
Hallo.
Und mich natürlich. Die letzte Folge ist ja leider ausgefallen oder nicht erschienen. Also ich weiß, André war weg und ich musste dann aber auch halt nochmal los. Ich hatte da tatsächlich mal wieder einen Auslandseinsatz, was ich auch schon länger nicht mehr hatte. Ich bin nach London geflogen, ich durfte mir dort Monkey Man anschauen und dann ein Interview führen mit Dev Patel und Jordan Peele, mit beiden gleichzeitig. Was insofern immer ein bisschen schwierig ist, weil man natürlich keinen zu kurz kommen lassen möchte. Und gerade wenn man halt dann den Regisseur da hat, der deutlich mehr erzählen kann als der Produzent, ist das dann halt nochmal ein bisschen heikler. Aber das war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Mhm. Gerade halt, weil ey, Dev Patel, ne, das ist schon Nerd.
Ja, das war, also ich habe mir auch ein paar von den Interviews zu dann Monkey Man durchgelesen, das klang schon echt alles sehr nerdy, also das war sehr angenehm, weil eigentlich mag ich ihn auch voll, bin nur, also weil ich Green Knight ja so geil finde, bin nur auch immer so gewesen, dass ich so dachte, ja okay, der spielt halt gut, aber hat halt keine darüber hinausgehenden Ambitionen und dann, dass das Regiedebüt dann halt auch nicht so ein kleines Arthouse-Drama wird, weil er irgendwie den Drang hat, den Leuten zu beweisen, dass da mehr drin ist in ihm, sondern dass er dann halt auch so voll auf die Action 12 geht, das hat mir schon gut gefallen.
Ja, es war halt so, ich weiß nicht, ob das von der Kamera, die mich da gefilmt hat, ob das festgehalten wurde, ob die da halt schon lief. Mhm. Aber das war halt echt geil. Die saßen halt schon in dem Raum drin. Mhm. Und ich setz mich halt hin. Ja. Und ich hatte meinen Hintern noch keine 5 Sekunden auf diesem Stuhl richtig platziert, so. Mhm. Da guckt Patel mich an und zeigt auf meinen Pulli und meint, is this Godzilla minus one? Weil ich halt mein lila Godzilla-Pulli anhatte, den mir meine Frau geschenkt hat. Und wirklich instant, is this minus one? Und ich ja. Nice. Und er wirklich, oh, ist der geil. Du kommst hier nicht raus, wir fighten um diesen Pulli und so. Und ich gehört, nein, danke. Ich hoffe, das ist alles noch drauf. Das war nämlich wirklich sehr charmant. Also das hat echt Spaß gemacht. Also der war echt, der war wirklich nerdy. Und dann auch nur mal, ich habe jetzt irgendwie gerade so einen Artikel gelesen von ihm, er empfiehlt irgendwie 5 koreanische Filme. Mhm. Und das hätte ich jetzt noch vorher noch so für okay, aber oder beziehungsweise als überraschend empfunden, aber dann als, ich hatte halt das Interview vorher und ich habe ihn halt, ich habe beide halt gefragt, was ihre Lieblingsrachefilme sind.
Mhm. Ja.
Und er sagte, I saw the devil.
Nice.
Ja, was ich halt dann schon, also das fand ich überraschend so, ja. Ich hätte jetzt mit einigem gerechnet. Er meinte auch so, ne? Ja, obviously I should say old boy. Aber er geht lieber mit einem anderen und hat halt gesagt, I saw the devil. Und da war ich wirklich dann so ein bisschen, das hätte ich nicht gerechnet. Also gar nicht gerechnet. Mhm. Gerade nachdem, was Peele so gesagt hatte, was auch ein cooler Pick war, aber halt eben, eher typischer für ihn als eben I Saw the Devil für Patel. Also ich hätte I Saw the Devil mit Patel nicht so wirklich
in Verbindung gebracht. Was hat denn Peele gesagt?
Oh shit, jetzt habe ich den Husten.
Ah ja. Dann überbrücke ich einfach mal. Ach ja, okay, da ist er wieder. Hat sich auch gerade ein bisschen wie Baby Kong auf die Brust geschlagen, süß.
Wo war, was wolltest du wissen?
Was Peele für Filme genannt hat.
The Unforgiven von Clint Eastwood. War, fand er.
Achso, ich dachte, es wären auch koreanische gewesen, okay.
Nee. Also, Peele kam erst mit Unforgiven und dann kam Patel mit I Saw the Devil. Mm. Und dann habe ich jetzt halt, vorgestern oder so noch einen Artikel gefunden oder gesehen, wo er halt noch 5 weitere koreanische Filme empfiehlt. Wo unter anderem zum Beispiel Villainous dabei war, was mich gefreut hat. Ja, so, ne? Also da waren so 1-2 obvious, sage ich mal, Geschichten dabei. Mhm. Aber dann halt auch, ich meine, er hat auch den Ballerina zum Beispiel mit da reingenommen, ne? Also der auf Netflix direkt gestartet ist. Und ja, finde ich in Ordnung. Kann man machen. Ja. Ja, vielleicht hat er sich auch gedacht, vielleicht wollte er auch Filme empfehlen, die halt einfach gerade verfügbar sind. So.
Ja, oder dachte noch, er hätte den Netflix-Deal.
Zudem hat er sich aber auch geäußert, aber das wäre
aber das wird wahrscheinlich auch spannend.
Ja. Aber wo wir schon dabei sind, ne, falls ihr da draußen noch ein wenig Glück habt und Bock habt, den Film zusammen mit Tino zu gucken, dann könnt ihr das machen. Wie?
Also die Chancen, dass es wirklich klappt, dass wir ihn zusammen gucken, sind leider sehr, sehr gering, weil diese Liste, die wir für den Film gemacht haben, leider schon solide 3-4 Mal überzeichnet ist. Aber mit meinem anderen Projekt Masalakraut zeigen wir Monkey Man am 2.4. im UCI. Eastside Gallery, wie es UCI jetzt heißt, seitdem der Mercedesplatz nicht mehr Mercedesplatz heißt, sondern Uberplatz, und sie sich wahrscheinlich gedacht haben, oh, okay, wir nennen uns nicht nochmal nach der Marke, die hier irgendwie am Start ist, sondern wir nehmen irgendwas, was mutmaßlich die nächsten 100 Jahre auch noch bleibt. Ja, und wir haben eine Liste, aber da müssen wir auf den Instagram-Account von Masalakraut mal gehen und danach suchen, und dann habt ihr eine, keine Ahnung, wie wird die Drop-Rate für ein Free-Ticket sein? Ähnlich wie bei irgendwelchen seltenen Waffen bei Bloodborne, also so 2-3%, aber probiert es auf jeden Fall mal aus. Und wenn wir nochmal sowas mit Masalakraut machen, wo es so eine Schnittmenge zu Genregeschehen gibt, dann sage ich auch früher Bescheid. Aber wir haben es da halt geplant primär und deswegen auch primär darüber die Tickets verteilt.
Aber apropos früher Bescheid, da wären wir nämlich genau beim Ding, was wir heute hier auch machen wollen.
Stimmt.
Wir machen heute eine Fusion aus, sag ich mal, 2 Dingen, die wir sonst immer getrennt voneinander haben stattfinden lassen. Normalerweise reden wir ja gerne einfach über ein paar Filme oder halt über ein Oberthema und das halt anhand von mehreren Filmen. Oder wir konzentrieren uns zum Beispiel anlässlich eines Geburtstags nur auf eine Person und reden dann halt über die Filme dieser Person. Heute versuchen wir beides miteinander zu kombinieren, denn wir machen euch heute etwas früher auf einen Film aufmerksam, der auch nur kurz läuft. Also der halt nur so eine einmalige oder limitierte Angelegenheit ist. Und gleichzeitig wollen wir einen Geburtstag feiern. Beziehungsweise wir feiern sogar 2 Geburtstage, denn dieser Film, über den wir heute noch kurz reden, der erscheint ja anlässlich des Jubiläums, ne?
Stimmt. Ja, stimmt. Klar. Das ist auch ein Geburtstag. Ja, klar.
Das ist auch ein Geburtstag, denn wir wollen euch jetzt darauf aufmerksam machen, dass nächste Woche Dienstag, ne, müsste das sein, das Schloss des Cagliostro nochmal in die Kinos kommt, aber eben nur für vermutlich einen Tag. Es kann halt manchmal sein, dass wenn die Kinos feststellen, dass der Film echt besonders gut lief, dass man den halt nochmal ins Programm nimmt, aber in der Regel ist es halt eine einmalige Anlage.
Ja, deswegen wollen wir auch nicht erst an dem Montag vor dem Dienstag, wo er läuft, die Folge rausbringen, weil dann ist oft schon zu kurzfristig, beziehungsweise haben dann ein paar Leute, die sich regelmäßig das Kinoprogramm angucken, dann schon die besten Plätze weggeschnappt, sondern dass ihr dann wenigstens 7 Tage Zeit habt, um euch noch Tickets für zu sichern.
Genau, das ist unser Anliegen. Und deswegen reden wir jetzt einmal schnell auch über das Schloss des Cagliostro, denn ich habe den Film gerade gestern nochmal oder heute Nacht nochmal gesehen, in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. Und ja, ich bin wirklich, ich muss meine Wertung, die ich bislang abgegeben habe, die muss ich nochmal hochsetzen. Ich habe festgestellt, wie rund und sauber und schön und angenehm dieses Abenteuer ist.
Mhm. Ich habe auch dann noch, also in Vorbereitung dessen, auch noch gelesen, dass er in Deutschland unter mehreren Titeln erschienen ist. Also auch, der hieß auch mal Hardiman räumt auf.
Hardiman räumt auf. So habe ich ihn kennengelernt. So habe ich ihn kennengelernt. Auf dem, kennst du noch in der Videothek, da gab es doch diese kleinen Umsonstheftchen, diese dünnen.
Ja.
Video aktuell irgendwie sowas. Ja. Und ey, davon habe ich mir ja wirklich jede Woche, wenn da eben auch noch mehrere lagen, habe ich mir alles mitgenommen, was geht so. Ich hatte früher ganze Kisten voll mit diesen Heftchen, weil ich halt immer gedacht habe, ja geil, da findest du irgendwas drin, was du dann nochmal irgendwann raussuchen musst und was du dann irgendwie gebrauchen kannst und was weiß ich. Hm. Und da war hinten drauf Werbung für Hardiman räumt auf. Ja, und ich fand das cool. Also ich muss sagen, mich hat halt die ganze Optik und die Grafik, die fand ich halt cool. Du siehst, glaube ich, Lupin so ein bisschen im Vordergrund. Und dann im Hintergrund siehst du dieses Schloss mit dem Hubschrauber und halt so richtig schön so ein Indiana Jones, Krieg der Sterne, Planet der Affen, Gewusel, Actionposter. Und ich wollte Hardiman räumt auf jeden Fall sehen.
Ich weiß leider nicht mehr, wann ich den gesehen habe. Also ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass ich den irgendwie in der Videothek damals gesehen habe. Aber muss es dann ja irgendwie sein. Und ich finde auch gut, dass er auch gleichzeitig noch Hardiman schafft alle Freiheit für Prinzessin Jasmin hieß im Fernsehen. Also gut möglich, dass ich das dann gesehen habe, aber diese, also man weiß ja gar nicht der Bedeutung, dass das der eher Miyazaki-Film ist, woher sollte man das wissen? Es war ja vielleicht sogar der erste Zeichentrickfilm, den man selber gesehen hat.
Also wirklich, keine Ahnung. Das Ding ist ja, also mit Miyazaki habe ich ja auch so eine krude, sag ich mal, Kennenlernphase, ne? Weil der erste Film von Miyazaki, den ich gesehen habe, das war Nausicaä and the Valley of the Wind. Mhm. Der hieß aber bei uns damals irgendwie Riders of the Storm oder so, oder Riders of the Wind oder Warriors of the Wind hieß der. Denn wir haben nun diese gekürzte Fassung bekommen, die eigentlich für den amerikanischen Markt zurechtgestutzt worden ist und die ja halt sämtliche Öko-Aspekte und so aus dem Film rausgenommen hat. Und das waren ja fast, keine Ahnung, das war ja fast 20 oder sogar noch mehr Minuten, so die da gefehlt haben. Ja, bei diesem Warriors of the Wind. Aber ich fand den schon damals faszinierend. Und wie gesagt, aber ich wusste nicht, dass das Hayao Miyazaki ist. Genauso wenig wusste ich, dass Hardiman räumt auf von Hayao Miyazaki ist. Was ich aber festgestellt habe, ist, ach guck mal, die sehen schon irgendwie ähnlich aus. Mhm. Ja, also der Stil ist gleich. Und der Stil, der gefällt mir. Mir gefällt auch der Humor, mir gefällt die Action, so. Und mir gefallen die Figuren. Das ist ja das Entscheidende. Mhm.
Ja, es war eher also diese, was Miyazaki für eine große Relevanz hat, hat sich auch immer erst so nach und nach entblättert, weil die Verfügbarkeit der Filme in Deutschland nicht so gegeben war. Und ich glaube, also für mich war es dann auch erst, als Chihiros Reise ins Zauberland kam, dass man so gemerkt hat, okay, das ist schon wieder von dem. Und dann hat man so, dann haben sich irgendwie alle Facetten für mich irgendwie so zusammengefügt erst, als ich so gecheckt habe, okay, der hat auch den und den und den gemacht, weil da sich erst ergeben hat, dass das ja kein Zufall ist, dass man die Filme von ihm immer sehr gern mag.
Ja, also bei mir war es erstmals Mononoke, der kam, glaube ich, bei uns, das hatten wir ja letztes Mal schon, aber das war so, wo ich das erste Aufhorchen, wo ich gesagt habe, ah, Miyazaki, okay, den musst du dir wohl merken. Und dann kam ja der Oscar-Gewinn für Chihiro. Mhm. Und dann war so, ah, okay, das ist der, okay. Und dann, ja, und dann kam bei mir auch dieses Geflecht, so von wegen festzustellen, ah, was, der hat schon das gemacht? Ach, und das ist der, okay. Jetzt will ich aber auch noch den und den und den und den sehen. Und dann habe ich mir damals noch diese Bootleg-Box bestellt aus Japan, wo halt dann wirklich alle Filme drin waren. Die gab's über eBay, was soll ich sagen. Und dann habe ich das alles geguckt. Alles, alle Filme durch, alles, was er gemacht hat. Selbst dieses eine Musikvideo, was halt eigentlich kein richtiger Film ist. Und ich bin halt zum Fan geworden. Und jetzt zu sehen, dass dieser Film nochmal rauskommt, das war auch schön damals, als UFA Anime die ganzen Sachen nochmal auf DVD, sowohl einzeln als auch in so schönen Media- oder Pappboxen rausgebracht hat. Habe ich mir alles von geholt. Alles.
Und er ist ja auch, also Cagliostro ist ja auch 2006 zum ersten Mal erst ungeschnitten in Deutschland erschienen bei Anime Virtual, was das heutige Crunchyroll ist, denn die ganzen Szenen um diesen Samurai haben gefehlt, um eine Freigabe, also eine FSK 6 Freigabe zu erhalten. Und das finde ich immer so, also generell immer faszinierend, weil man ja viele Sachen so als Kind oder Teenie geschnitten gesehen hat. und dann später ungeschnitten sieht und dann auch oft so sich ja auch an Szenen, die in der geschnittenen Fassung schon enthalten waren, noch nicht mehr erinnert, aber auch diese Szenen dann so neu sind. Also teilweise war es wirklich so, als ob man Filme zum ersten Mal wirklich sieht. Das war immer irgendwie.
Ja, also wie gesagt, bei Nausicaä fand ich das, also das war für mich krass. Also ich hatte so wirklich noch einige Bilder, gerade von diesen Omus, mit diesen vielen Augen, hatte ich noch im Kopf so, und ich wusste auch, da war dieser Feuerdämon und sie auf ihrem Gleiter. Das waren alles so Dinge, die hatte ich alles noch im Kopf, aber dann halt noch wirklich zu sehen, okay, warte mal, das kenne ich, aber das kippt jetzt ins Unbekannte über, so. Das war schon immer krass. Und ja, jetzt bei Hardiman räumt auf, da dann endlich den Film in seinem eigentlichen Titel kennenzulernen, das Schloss des Cagliostro. Ja, und dann halt festzustellen, ah, warte mal, das ist tatsächlich ja auch noch mal viel mehr. Ja, es ist ja nicht nur ein Miyazaki-Film, sondern es ist halt auch ein Lupin, der dritte Film. Und wir haben ja schon auch hier über Lupin ein paar Mal gesprochen, anlässlich, glaube ich, Lupin the First. Deswegen würde ich jetzt keine große Abhandlung zu Lupin noch mal machen.
Ja, oder? Vielleicht kann man, glaube ich, im Laufe des Films, also in der Filmbesprechung, glaube ich, machen, weil der Lupin hier in dem Film ja relativ ungewöhnlich sich verhält im Gegensatz zu den anderen. Also im Prinzip sind, ja, ein bisschen vereinfacht runtergebrochen, aber alle Lupin, die man sonst so kennt, sind eher wie die früheren James Bond Figuren, und der Lupin hier im Film ist eher so wie die letzten Daniel Craig James Bonds, würde ich mal so als etwas kruder Vergleich, aber er ist hier schon deutlich nachdenklicher, er schießt nicht Gegner kaltblütig. Also hier zeigt sich schon irgendwie, dass Miyazaki nie so Bock hatte auf so ein reines Action-Ding.
Na, oder halt Action schon, aber war nie irgendwie gewaltgeil. Das
ja, oder genau, oder halt nicht dieses Töten war bei ihm noch nie cool irgendwie. Also er wird nicht jemand so im Vorbeigehen mal kurz erschossen, weil er eine lästige Wache ist oder so. Das findet eigentlich gar nicht statt.
Wobei man ja auch sagen muss, dass das tatsächlich zu einem relativ frühen Zeitpunkt in der Karriere des Lupin, zumindest in der filmischen Karriere des Lupin, stattgefunden hat.
Also
ne?
Eigentlich würde man mutmaßen, dass das damals dann halt noch, ja, wie nennt man das denn? Nicht naiver, aber halt so unschuldiger inszeniert wird. Also diese frühen James Bonds sind ja teilweise jetzt auch vom Frauenbild und wieder Gewalt so beiläufig inszeniert wird, nahezu unerträglich. Aber das hat ja auch so eine gewisse naive Unschuld, dass dann halt einfach so ein Überagent kommt und alles abballert, was ihm im Weg steht, beziehungsweise alles flachlegt, worauf er Bock hat. Und dieses Stelzbockhafte, was Lupin auch oft hat, findet sich hier halt auch nicht. Also er ist hier schon eher wie so ein nachdenklicher Ermittler.
Naja, er ist halt auch älter, das muss man ja dazu sagen. Ja. Aber vielleicht sollten wir einmal kurz noch die Inhaltsangabe wiedergeben, damit auch alle im Bild sind.
Das.
Denn die lautet, aber die ist lang, mal gucken, ob ich das alles wirklich zusammenfassen muss. Der Meisterdieb Lupin der Dritte befindet sich am Ende seiner Karriere und hat bei seinem letzten und größten Coup einen schweren Stand. Okay. Was eigentlich Taschen voller Bargeld aus einem nationalen Casino sein sollten, entpuppt sich als fachmännische Fälschungen. Zusammen mit seinem Komplizen Jigen macht sich Lupin auf den Weg in das abgelegene europäische Land Cagliostro, um sich zu rächen. Nicht alles läuft wie geplant. Die beiden treffen auf Clarisse, eine königliche Jungfrau in Not, die gegen ihren Willen mit dem finsteren Grafen Cagliostro verheiratet werden soll. Sie zu retten wird jedoch nicht einfach sein, denn Lupin und Jigen zusammen mit Lupins unberechenbarer Ex-Freundin Fujiko und dem Schwertkämpfer Goemon müssen sich durch ein mit Fallen gespicktes Schloss, ein tödliches Verlies und eine Armee professioneller Mörder kämpfen. Ja, komm, bis hierhin, lassen wir es mal. Ja. Ich meine, da steht so, kann Lupin das Mädchen retten? Nein.
Ja. Das ist auch so wild, dass nicht nur das Schloss und diese Familie Cagliostro heißen, sondern auch der Staat.
Ah ja, naja, was, gut.
Also es wird halt auch gesagt, dass der kleinste Staat der Welt ist, wo der Vatikan wahrscheinlich damals auch zähneknirschend nur zugucken konnte. Aber auch wild, also dieses, wie wenig subtil der ungeheure Reichtum dieser Familie halt irgendwie dargestellt wird durch solche bold Statements.
Aber denen geht's ja nicht schlecht, den Einwohnern von Cagliostro. Also es sind ja nicht so viele. Und
ja, ja, klar, also deswegen ist, wird auch so, also es ist unklar, was das für ein Staat, also ob das so, das, das Bremen von, weiß ich nicht, also man weiß ja nicht mal, also es ist wohl eindeutig Europa, weil sie ja auch inspiriert noch waren von ihren Forschungsreisen von Heidi und einem Bildband über italienische Städte und oft ist ja dieser, ja, oder auch in Videospielen, dieser Blick auf Europa ist dann so ein bisschen fernöstlich verklärt, weil halt so architektonische Besonderheiten oder so, es wird halt alles so wild ineinander gemixt, was natürlich für europäische Augen extrem reizvoll ist und aus asiatischem Blickwinkel ist das wahrscheinlich dann so, ja, das wird schon so sein.
Naja, es ist schon eine gewisse romantisierte Vorstellung davon, ne?
Ja, ja, klar.
Ja.
Weil halt kein architektonischer oder kultureller Realismus dargestellt wird, obwohl das Schloss ja sehr detailliert dargestellt wird, was wieder impliziert, okay, das steht wirklich irgendwie irgendwo so da, aber das ist ja...
Aber ich weiß nicht, genau das, finde ich, war halt für mich als kleiner Junge, wie halt auch als etwas erwachsenerer Mensch, der dann nochmal diese Filme ganz mit neuen Augen und in neuen Fassungen kennenlernt, war das für mich immer ein entscheidender Vorteil. Also ich finde, da finde ich mal einen schönen Einstiegspunkt. Man hat ja so viel schon über Le Pen geredet und so, aber was ich hier in Cagliostro jetzt gerade nochmal festgestellt habe, ist halt Miyazakis Augenmerk für eben Hintergründe, für eben eine Welt, die ja mindestens, also die halt auch ihren gewissen Anteil an Faszination immer wieder ausstrahlen soll, die halt fast genauso wichtig ist wie die Figuren, in die sich darin befinden, so, ja. Und wie wir halt sowohl Lupin und Jigen halt in dem Film kennenlernen, weil für uns Deutsche war das, glaube ich, mit die erste Gelegenheit, die kennenzulernen.
Mhm, ja.
Finde ich schon geil, ne? Also wir wissen von Sekunde eins an, okay, die haben jetzt gerade eine Menge Bargeld geklaut und sind jetzt auf der Flucht und stellen sich dabei auch alles andere als dumm an. Am Ende sind sie sogar noch recht großzügig, indem sie Falschgeld unter die Leute bringen. So. Aber das erklärt schon sehr viel und das ist ja von Anfang an diese Reise und wir kommen halt mit ihnen zusammen in Cagliostro an und dann ja, natürlich sind das Fantasy-Welten, aber ich glaube auch eben für uns durch Heidi und so eben dann doch nicht mehr so Fantasy. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also das wirkte ja schon, und Biene Maja, das wirkte ja alles schon irgendwie vertraut. So. Hm. Und ich muss einfach sagen, wie jetzt, da habe ich halt nochmal speziell drauf geachtet, wie Miyazaki das macht, das ist mir damals bei Das Schloss im Himmel zum ersten Mal so ganz stark aufgefallen, wo ich gedacht habe, boah, diese Welt, da möchte ich eigentlich noch viel mehr wissen, wie eigentlich dieses Haus da hinten in die Felswand gebaut worden ist, anstatt wie es jetzt hier weitergeht mit den beiden Kindern auf ihre Suche nach dem Schloss. So, ne? Und hier muss ich auch sagen, hier ist so schön viel, ja, es wirkt nicht wie in vielen anderen, vielleicht seriellen Zeichentrick-Geschichten oder halt eben in Anime-Serien, so Hintergründe, die austauschbar wirken, wenn du verstehst, was ich meine. Die halt immer wieder abgespult werden und sonst irgendwas. Ich meine, klar, man muss auch hier und da beachten, dass es halt alles, ne, eine Menge Zeit und Arbeit frisst und man muss ja irgendwie auch fertig werden und so und da will man gewisse Prozesse auch vereinfachen, das verstehe ich auch. Aber bei Miyazaki ist mir immer wieder aufgefallen, wie viel Liebe und Details in den Hintergründen stecken. Und das, finde ich, merkt man hier bei seinem ersten Langfilm fürs Kino, merkt man das wirklich schon direkt. Also man kann hier wirklich Verbindungen bis zu The Boy and the Heron irgendwie machen und das ist so ein ganz starker Aspekt, meiner Ansicht nach.
Finde ich auch. Man findet ja auch schon dieses europäische Setting, findet sich an vielen Filmen wieder. Und Boy and Heron hat ja auch diese Faszination für diese Ruinen, besonders gegen, eigentlich über den ganzen Film.
Ja.
Also auch dieses Schloss im Himmel hat diese Faszination für zugewucherte Ruinen. Dann hat er natürlich immer so diese Faszination beziehungsweise diesen kritischen Blick darauf, was moderne Technologie mit den Menschen macht. Und hier ist jetzt nicht so viele, oder aus heutiger Sicht natürlich keine moderne Technologie drin, aber dass auch die Prinzessin am Anfang, das habe ich irgendwo gelesen, das Auto, mit dem sie flieht, ist halt einfach dasselbe Auto, das Miyazaki in Real Life gefahren ist.
Ja, der Citroen CW,
ja, irgendso C2, Citroen, wie heißt.
Ja. Ja, das ist eine geile Karre. Und der Fiat, den Lupin fährt, das ist ja wohl das Auto von dem, ich glaube, von dem Mangaka, der es gemacht hat, von dem Monkey Punch.
Mhm.
Ja, Also ja. Ey, gerade die Karre, ne? Dass sie diese Karre fahren, das finde ich, gibt dem Ganzen irgendwie. Das ist ja das Teil, das finde ich so ein Detail. Ich weiß nicht, ob man als kleiner Junge drauf achtet, aber das Auto wirkte halt vertrauter und nicht so fernöstlich, wenn du verstehst, was ich meine. So, ja. Es sieht aus wie diese japanischen Zeichentrickserien, aber dadurch, dass es halt in Europa spielt, macht es das, glaube ich, für kindliche Augen doch leichter zugänglich, als wäre das jetzt in so einem japanischen Setting, wo halt schon alles irgendwo für junge Augen eher fremd wirkt. Also nicht wie das, was man täglich sieht, wenn man irgendwie vor die Haustür tritt.
Ja. Und ich muss auch sagen, also das ist jetzt, das klingt ein bisschen despektierlich, aber die Filme von Miyazaki zeichnen sich ja nicht dadurch aus, dass sie besonders spannend oder unterhaltsam wären. Also das ist ja nicht der Fokus, also sie sind ja eher so deep, dass man so und so reichhaltig, und ich finde halt, dass Cagliostro schon sein unterhaltsamster Film ist, weil er auch am geradlinigsten ist. Also ich mag das sehr gerne, sobald sie im Schloss sind, wie sie das so Raum für Raum nahezu erkunden. Also man ist quasi immer dabei, man versteht auch immer die Motivation der Figuren, was bei vielen Miyazaki-Filmen ja manchmal auch so ist, dass man so für 20 Minuten eher so erahnt, was jetzt gerade die Figuren antreibt. Aber hier ist das Ziel halt so glasklar, dass einfach so für seine Verhältnisse ein sehr ungewöhnlicher Film ist und dafür, glaube ich, als Einstiegsfilm gleichermaßen geeignet wie auch ungeeignet ist. Also ich finde, primär ist es spannend, dass er jetzt nochmal ins Kino kommt, weil er eher so für Komplettierungsgründe gut ist. Aber dass man dann sagt, oh, ich habe jetzt 10 Filme gesehen, ich bin neugierig auf mehr Sachen von dem Regisseur, dann könnte man, glaube ich, von den weiteren Filmen durch die ja noch entschleunigtere und nachdenklichere Inszenierungsweise erstmal so ein bisschen so sein, oh, ich dachte irgendwie, es würde hier mehr um so Erforschung oder irgendwie mehr dieser Fokus auf, ja, Action ist in, also natürlich ist in so ein Action drin, in Cagliostro, aber auch nicht die übliche Art von Action, also es ist auch immer wieder,
also ich habe
nicht ausgebremst, aber also er nimmt sich auch da verhältnismäßig viel Zeit, die Charaktere sorgsam auszuarbeiten. Das ist mir da auch wieder aufgefallen, weil er hätte es auch wesentlich einfacher haben können. Aber ich glaube, das war doch nie sein Impuls, schnell irgendeinen Film rauszupumpen, obwohl er bei seinem Erstlingswerk wahrscheinlich schon einen erheblich härteren Zeitdruck hatte, wie du ja eben auch meinst, dass man irgendwann mal fertig werden muss. Aber man sieht schon wirklich an dem Detailgrad der Hintergründe, dass ihn das nicht besonders bekümmert hat oder dass er auch von Anfang an schon sehr viele Freiheiten eingeräumt bekommen hat.
Ja, ich meine, mir ist es jetzt gerade nochmal aufgefallen bei der einer Szene, das ist relativ gegen Ende, da sieht man im Vordergrund diesen ja schon fast an Pinguin aus Batman erinnernden Butler von dem Grafen Cagliostro, der steht in dem Aufzug und muss sich gerade abermals dafür entschuldigen, dass ihm Lupin oder, ja doch, ich glaube, dass ihm Lupin entkommen ist. Und er fährt, glaube ich, mit dem Aufzug hoch. Und man sieht dann im Hintergrund, wie Senigata, der Polizist, der Lupin ständig jagt, und Lupin, ihr als Team, wo sie jetzt halt zusammenarbeiten, die Treppen am Schloss hochlaufen, so Zickzack-Treppen. Und anstatt, dass die einfach nur da hochlaufen, baut Miyazaki oder hat Miyazaki noch eine Szene einbauen lassen, in der man halt sieht, also wirklich klar sieht, wie die beiden übereinander stolpern. Und ich glaube, erst ist Senigata vorne und dann halt eben Lupin. So, also etwas, was sie hätte gar nicht machen müssen. Also es ist, bedeutet ja nochmal Arbeit, also nochmal zusätzlich Animation zu dem Hochlaufen. So, ja. Und trotzdem macht er es. Und er setzt es so in Szene, dass es ja natürlich der Hintergrund ist, aber trotzdem genauso auffällt wie das, was im Vordergrund ist. Also was man ja als erstes dann immer wahrnimmt, so, ja. Und das finde ich halt ist echt, das sind diese Miyazaki-Details, die es halt immer wieder so geil und rund machen.
Und dieses, also er hat dann, beziehungsweise der Animationsdirektor Otsuka hat dann auch nochmal erklärt, warum sie diesen Fiat 500 genommen haben, aber warum er sich nicht wie ein Fiat 500 anfühlt, weil er sagt, wenn das Auto auf der Leinwand sich genauso bewegen würde wie ein richtiger Fiat 500, dann wäre es nur ein Fashion Statement. Und auch da war ihm quasi wichtig, dass das Auto sich wie ein eigener Charakter verhält.
Ja, das Auto ist ja mittlerweile, ist ja ein eigener Charakter. Ja, ja. Ich meine, die Karre kommt halt immer wieder vor, genauso wie halt eben Jigen. Ja. Und Goemon und Senegata halt, ja. Und halt auch, eben Fuchiko, was meiner Ansicht nach eben das Clevere von Monkey Punch war, das einzubauen. Das ist mir halt immer wieder aufgefallen. Hier muss man sie nochmal meiner Ansicht nach etwas gesondert hervorheben, denn sie wird deutlich weniger sexualisiert als in anderen Filmen. Also normalerweise oder beziehungsweise sehr oft bei Lupin ist es halt schon so, dass Fuchiko auch ihre Reize einsetzt. Sie hat ein sehr weites Dekolleté oder beziehungsweise sehr üppiges Dekolleté, was immer wieder, sag ich mal, entweder Lupin geil macht, also halt wirklich Stier macht, und aber dann auch wieder, sag ich mal, dafür eingesetzt wird, um irgendwelche Männer zu bezirzen, sich irgendwo rauszuschummeln oder sonst irgendwas. Also Fuchiko ist halt schon eine sexualisierte Figur, klar, man weiß, welche Zielgruppe man irgendwann erreicht hat und welche man bedienen will. Gleichzeitig wird mit ihr aber auch ein schöner Bruch vollzogen, weil sie ist halt eigentlich die einzige Figur, die halt eben mit Lupin mithalten kann, beziehungsweise ihm sogar, naja, teilweise übertrumpft oder beziehungsweise höher ist als er so, ja, weil sie ihn halt austricksen kann. Also sie ist eine der wenigen, die es schafft, Lupin halt auch mal irgendwie dumm dastehen zu lassen, also wirklich dumm dastehen zu lassen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor dieser ganzen Reihe, dass das nicht zu sehr ins Playboy-alberne, sexistische.
Ja, deswegen habe ich auch diesen Fiat nochmal erwähnt, weil das auch so einer der, naja, nicht Charakter, ist ein Auto- und Charakterzug. Viele würden wahrscheinlich jetzt sagen, ja, aber dass sich daran halt so zeigt, weil in den Büchern beziehungsweise in den Originalen ist halt Lupin jemand, der ein Auto, so ein Mercedes fährt, weil das Hitlers Lieblingsauto ist. Und da wird schon deutlich klar, dass sie ihm da diesen Fiat 500 geben, wie sehr sie den Charakter halt mehr so, ja, mehr zu einem Held, also wirklich zu einem eindeutigen Helden gemacht haben und ihn auch eher happy gemacht haben, obwohl er oft auch nachdenklich wirkt, aber er ist halt gar nicht dieses, ja, düster und verschlagene, was Lupin eigentlich dann auch oft ausmacht.
Ja, ich weiß nicht. Wir haben ja, glaube ich, noch ein bisschen dann auch das Problem, hier in Deutschland wurden die ja anfänglich schon mit guten Sprechern synchronisiert, aber halt auch eben auch mehr in diesem, ja, Rainer Brandt Gedächtnisdeutsch so. Also man merkt hier gerade in ich musste wirklich einmal laut lachen, ne, weil ich gedacht habe, das hat er doch nicht wirklich gesagt. Aber es gibt hier irgendwann im Film eine Hochzeitsszene und dann lässt dann ist ein kleiner Spoiler, es tut mir leid, aber dann will Lupin quasi versuchen, Clarissa nochmal zu befreien und sagt irgendwie sowas wie Don Pedophilius oder sowas. Oder Don Pedophilo. Ja, wir hauen jetzt mal hier ab oder irgendwie sowas. Oder wir ziehen jetzt hier mal die Leine. Ja. Wo ich gedacht habe, hey, okay. Wenn das schon in der Original. Nee, es war nicht. Also ich weiß nicht, ob das in der Original-Synchro war. Das ist ja die neue Synchro, glaube ich. Die wir. Also die später angefertigte Synchro. Vorher hatte ja, genau, Tommy Pieper hatte in der Erstsynchro Lupin gesprochen. Also das ist die Stimme von Alf, für diejenigen Älteren unter uns, die sich noch daran erinnern können, wer Alf war. Oder das war doch Tommy Pieper, ja. Und jetzt ist es wer ist das? Der spricht unter anderem, der Synchronschauspieler, der spricht unter anderem dem Hopper aus Stranger Things, meine ich.
Da mit Synchronsprechern kenne ich mich da leider schändlich wenig aus.
Ja, aber wie gesagt, ist auch irrelevant, wie gesagt, aber ich fand es halt schon cool, das war eine vertraute Stimme, genauso wie die von Jigen, dass da schon halt irgendwie bekannter Sprecher dabei sind. Aber ja, die haben halt schon so ein bisschen Quatschdeutsch gesprochen, also ein bisschen Schnodderdeutsch halt einfach. Und ich glaube, das hat nochmal dazu beigetragen, dass man vielleicht bei uns das noch ein bisschen harmloser, ein bisschen quatschiger wahrgenommen hat, als es vielleicht dann im japanischen Original ist.
Ja, glaube auch. Also auch bei der US-Fassung steht, dass dann nochmal die Tonalität von vielen Stimmen beziehungsweise dadurch auch von vielen Charakteren angepasst wurde. Und das ist ja ein Schicksal, was viele Animationsfilme auch heutzutage oft noch erleiden, dass man irgendwie denkt, das ist ja Animation, das ist ja für Kinder, da müssen ja aber auch 3 Oktaven höher, also so dieses Jamie Oliver Synchro auch immer so, wo dann so, ach, ein Kuchen? Das ist ja verzaubernd, das ist ja faszinierend. Also wie niemand so wirklich spricht, das wird ja auch oft leider noch in den 80ern, war es ja ganz furchtbar, finde ich, bei vielen Animationsfilmen, wenn man die so nachbetrachten schaut, aber ich finde, bei Cagliostro ist es noch im Rahmen geblieben. Aber
und ich bin ja jemand, ich kann mich für das Schnodderdeutsch immer wieder begeistern.
Ja, ja, eben, das kommt ja auch noch dazu. Also es mag vielleicht den eigentlichen Approach oder die Intention des Films bisschen verfälschen, aber es ist halt funny.
Ja, oder untergraben halt. Ne?
Ja, ja, eben.
Aber so. Es ist jetzt aber auch nie wirklich bösartig.
Ja, ja, eben, es ist halt nie despektierlich, weil so viel Mühe reinfließt.
Ja, und ja. Ich meine, den er da als Don Pedophilius oder Pedophilo oder was weiß ich bezeichnet, der hat es halt auch verdient. Ja,
ja. So. Das stimmt. Ja. Was der Film auch verdient hat, ist, dass ihr natürlich reingeht, denn wenn der Film damals mehr Erfolg gehabt hätte, hätte, glaube ich, auch Mamoru Oshii, der eigentlich da eine Fortsetzung inszenieren soll, also Regisseur von Ghost in the Shell, und Miyazaki hatte den selbst noch empfohlen für die Fortsetzung, wäre der wahrscheinlich auch nicht aus dem Projekt wieder rausgegangen, weil der Film, an dem er dann gearbeitet, dieser Legion of the Gold of Babylon, wurde zwar fertiggestellt, aber komplett anderes Team, und da so eine Mamoru Oshii-Version von Lupin gesehen haben zu können, oder welche Grammatikform für sowas auch immer richtig wäre, das wäre schon toll gewesen. Also
ja, das, also wäre halt auch eine Frage, ob man das hätte merken können, weißt du? Mhm. Ob das dann nochmal nachdenklicher Lupin ist oder so, weil hier im Schloss des Cagliostro kriegen wir ja etwas mit, was man selten, glaube ich, bei, also ich kenne jetzt auch nicht alle, ich will jetzt auch nicht behaupten, ich habe alle Lupin-Filme gesehen, aber ich habe jetzt schon ein paar Filme gesehen, aber dass man zum Beispiel mal so einen Rückblick in seine Vergangenheit bekommt und er so ein bisschen was aus der Vergangenheit erzählt, ist auch nicht üblich, ja.
Ja.
Genauso wenig, also normalerweise sind diese Filme auch ein bisschen ruppiger, ja. Also ich glaube, hier in dem Cagliostro gibt es eine Szene, da war ich überrascht, dass die überhaupt drin ist. Da wird jemand halt wirklich so richtig beiläufig von einer Hauptfigur erschossen, was irgendwie mir gestern noch mal echt aufgefallen ist, so, weil es halt so, keine Ahnung, jede Konfrontation im Film ist irgendwie halbwegs erklärbar und geht halt auch nie so wirklich brutal aus oder wird nicht so brutal irgendwie oder wird halt nicht in ihrer Brutalität ausgeschlachtet. Und bei der Szene war ich echt überrascht, weil es halt einfach ein sehr schneller Mord war, so der ja unverhältnismäßig da drin vorkommt.
Ja.
Ansonsten ist es halt, ey, die Verfolgungsjagden, die zwei, die es gibt, finde ich großartig. Die Szene mit diesem Hubschrauberflugzeug, das fand ich auch alles richtig cool. Ey, das ist so ein clean and lean Abenteuer.
Ja.
Du kommst da rein, zack, 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 es ergibt sich diese Situation, er stellt fest, oh, da, Moment, hier bin ich gerade wirklich mit meiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, also dementsprechend hat er die Motivation, da weiterzumachen. Und natürlich winkt halt auch noch eine Menge, also es winkt doch irgendwie für sie was Lukratives, sag ich mal, als Diebe. Und trotzdem, so was die Emotionalität angeht, die mit drin steckt, was die Action angeht, was die mit drin steckt, der Humor und eben aber auch, wie gut das alles aufeinander folgt, ja, und Miyazaki dann nochmal irgendwie die Zeit findet, Hommages an, ja, Über den Dächern von Nizza oder Charlie Chaplin mit reinzuhauen, so. Großartig. Plus, ich glaube auch, ne? Ich habe gelesen, dass man immer wieder gemunkelt hat darüber, dass das Finale Basil der große Mausedetektiv inspiriert hat.
Ja, ja, also
ich musste gestern auch als erstes an Basil denken, wo ich gedacht habe, ach, lustig. So. Ich weiß gar nicht, wer als erster da war, aber dann ist mir halt aufgefallen, ja doch, es war halt auf jeden Fall.
Ja, also das habe ich auch in verschiedenen Quellen gefunden, und auch der Pixar-Co-Gründer John Lasseter hat da auch in einer Keynote irgendwann in 2014 gesagt, was für einen großen Einfluss Miyazaki hatte, und es begann halt schon, als er was von Cagliostro gesehen hat. Natürlich muss es dann nicht unbedingt eine Hommage gewesen sein, aber dass das Walt Disney Animation Studios Team Cagliostro zum damaligen Zeitpunkt gekannt hat, als sie Basil der Mäusedetektiv gemacht haben, kann halt schon als sehr wahrscheinlich gelten. Und
ja.
Und es ist ja, also Hommage ist ja immer die schöne, aufrichtige Variante von Kopie, weil man halt eben nur inspiriert wurde und nicht irgendwas eins zu eins nachbauen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sie da dachten, cool, den Film werden wahrscheinlich wenige Leute nur kennen. Wir finden ihn geil. Lass mal liebevoll hier nutzen.
Ja, oder halt Leute darauf aufmerksam machen. Das ist ja auch immer so das Ding, wenn man dann halt irgendwie, auch damals schon, wenn man dann halt in gewissen Artikeln irgendwie gelesen hat, ja, und dann verbeugt er sich sogar vor so, weiß ich nicht, liebevollen, also vor so Filmen wie irgendwie Schloss des Cagliostro oder so, oder Lupin. Ja. Zum Beispiel, das sind ja so Sachen, die halt in Reviews damals auch schon vorkamen. Und anhand derer ich mir dann halt wirklich auch Filme versucht habe, in der Bibliothek auszuleihen oder eben halt sonst irgendwie zu organisieren.
Ja, und es gab ja auch auf der US-Tour zum Film, gab es ja auch überall Screenings. Und da war auch bei einem Screening war Spielberg da, der halt auch dann irgendwann, also auf einer von den DVDs von Manga Entertainment, ist auch ein Quote von ihm drauf, wo er sagt, einer der besten Adventure-Filme aller Zeiten. Und auch da kann man mutmaßen, dass ihn da wahrscheinlich auch Szenen zu Indiana Jones oder zu einzelnen Sequenzen Indiana Jones und wahrscheinlich noch mehr zu dem, heißt das Tim und Struppi auf Deutsch, Tintin? Tim und Struppi, auch noch mehr zum Tim und Struppi-Film wahrscheinlich inspiriert haben, weil der auch so eine ähnliche Tonalität oder Tim und Struppi waren für mich früher auch so wenig greifbar, was die eigentlich so genau machen, was das für eine Tonalität ist. Also ich habe mit Tim und Struppi immer lange gefremdet irgendwie und ich glaube, mit Dupin hätte ich früher auch ein bisschen gefremdet, weil es mir so zwischen allem irgendwie gewesen ist, dass es mich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht hat, aber aus heutiger Sicht ist das schon eine der großen Stärken und ich glaube, da wurde er auch viel dann davon inspiriert unter anderem.
Ja, also ich muss sagen, genau das, was du jetzt eben beschrieben hast, war das, was mich wirklich da reingezogen hat. Diese Mischung aus, es ist eigentlich für Kinder, aber es scheut sich nicht davor zurück, auch gewisse Härten zu enthalten. So. Und das hat mir sowohl Tim und Struppi als auch Lupin gegeben und auch noch ein paar andere Sachen. Also das waren doch einfach diese Sachen, die so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen verruchter halt waren oder ein bisschen einfach eben nicht dieses reine, knuddelige, kindliche, freundliche, so, sondern auch eben, ja, manchmal ein bisschen böse. Auf jeden Fall, wir haben hoffentlich unseren Beitrag dazu geleistet, dass ihr jetzt die Augen nach Vorstellungen zu das Schloss des Cagliostro offen haltet, denn wirklich, ich meine, Spielberg hat auch nie einen Hehl draus gemacht, dass er Abenteuer in Rio zum Beispiel als Inspiration für
Indiana Jones genommen hat. Ja, ich finde das schön, also das ist auch was jetzt häufiger irgendwie zu sehen ist, wenn Regisseure mal wirklich oder Filmmachende generell über ihre Inspirationsquellen sprechen. Weil das früher war das, glaube ich.
Und ich finde es ja auch nicht verkehrt.
Ich glaube, früher war das mehr so verpönt, dass Inspiration bedeutet, ja, okay, ach so, ihr habt dann einfach den Film 1:1 nachgedreht. Weil das dann einfach immer so wenig despektiv war auf die Leute ja dann auch, man sieht irgendwo in einem Film eine Autoverfolgungsjagd und ein anderer Film macht eine komplett andere Autoverfolgungsjagd, aber in beiden explodiert ein Bus und dann sagen die Leute oft so, das war ja wie bei Speed. Wo man so denkt, ja, weiß ich nicht, es war nur das gleiche Fahrzeug zu sehen. Die Schöpfungshöhe von dem explodierenden Bus ist jetzt auch nicht so groß. Also ich glaube, man erkennt schon, ob was eine Hommage ist oder einfach nur so ein dreister Rip-Off. Und inzwischen hat sich das, glaube ich, auch so ein bisschen mehr. Ich habe jetzt auch dieses auf, ich glaube, Letterboxd war es wieder oder so, wo sie Alice Rohrwacher, die diesen La Chimera gemacht hat, was auch so ein, Indiana Jones ohne Action ist. Und ja, auch immer, ja klar, bin ich von Indiana Jones beeinflusst und macht auch keinen Hehl draus. Also das ist auch irgendwie sehr angenehm, wenn Leute sagen, ja, ich finde Indiana Jones geil, aber ich will meinen eigenen Approach machen und quasi so ein Anti-Indiana Jones entwickeln. Und dann sieht man die Inspirationsquellen, aber jeder Mensch, wo man sagen würde, guck dir, wenn du Indiana Jones magst, würde, glaube ich, enttäuscht sein, wenn es um die Action geht und nicht um dieses, was so Schatz suchen und diese Frustration ausmacht. Das finde ich immer sehr sympathisch, jedenfalls,
aber
so Inspiration.
Das sind doch halt die Freiheiten, die man sich doch eigentlich nehmen sollte. Ich meine, man kann natürlich darüber entscheiden, ob man das jetzt persönlich mag oder ob das einen unterhält oder nicht. Aber naja, wenn's, solange es solide gemacht und gut gemacht ist und irgendwie, sag ich mal, auch verständlich macht, dass das ja wirklich der Kern des Ganzen ist. Also dass das eben dieser andere Ansatz, dass das wirklich das Entscheidende an diesem Film ist oder das Wichtige, dann bin ich damit fein.
Ja, ich glaube auch, da muss, also ich glaube, da findet auch mehr so ein Durchatmen statt, aber ich glaube, es wären viele Leute, die sich dann immer so aufregen aufgrund angeblich fehlender Originalität, wenn man es ein bisschen mehr wie bei Musik betrachten würde oder so, wo halt auch bei einem Remix oder so oder einer Neuinterpretation auch keiner sagt, das ist ja jeder.
Ja. Obwohl, es gibt heutzutage immer noch Remixe, die spiele ich eher als das Original.
Ja, eben, das kommt ja auch noch dazu, dass man da dann halt irgendwie so denkt, oh, das Original hat so ein, zwei gute Sachen, aber hier, dieser Remix hier, der kann was. So, ich mein, wer kann noch was?
Wer kann noch was, ja.
Schlechte Überleitung zu bringen.
Ja, unser Mann aus Heidelberg, der uns jetzt im Alter von 2 Jahren schon wieder entrissen worden ist.
Ja.
Nein, das klingt natürlich jetzt wieder fies. Aber das soll gar nicht fies gemeint sein. Die Rede ist von, ja, ich sag jetzt Michael.
Ja, komm.
Ich sage jetzt Michael Fassbender. Ja, geboren in Heidelberg. Feiert heute seinen, oh Gott, wie viel ist es?
Ist 46? 47.
47. Guck mal an.
Ja, guck mal an, was aus jemandem werden kann, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt. Ja. Wir reden uns ja immer damit raus, dass es uns nichts werden konnte, weil wir in Deutschland geboren wurden, aber er hat es ja auch geschafft.
Krass, der ist tatsächlich, der ist jünger als ich.
Ja.
Oh Mann.
Ja.
Oh Mann. Naja, also.
Aber wahrscheinlich hast du fast alle Regisseure, mit denen er was zusammen gemacht hat, wenigstens auch schon mal getroffen.
Das stimmt.
Ja.
Ich habe ihn schon mal getroffen.
Ja, guck mal.
Ich hatte das Vergnügen, ihn für, also auf jeden Fall für Assassin's Creed und ich meine auch für einen der X-Men-Filme habe ich ihn interviewen dürfen.
Naja, okay, dann trotzdem cool.
Ja. Naja, ey, es ist doch halt so. Ja. Ne? Ich meine, du kannst nicht immer, also hättest damals zu Eden Lake schon Interviews gegeben, beziehungsweise hätte ich da schon Interviews machen können.
Ja, klar.
Ne?
Ja, cool. Also kommen wir auch noch zu, aber ich bin für Assassin's Creed habe ich auch einen Weak Spot. Aber keinen besonders großen. Aber.
Ja. Michael Fassbender, Sohn eines deutschen Vaters und einer irischen Mutter in Heidelberg am 2. April 1977 geboren. Haben wir jetzt mal hier als Anlass genommen, um mal herzlich zu gratulieren. Denn ich muss sagen, der Mann hat schon eine krasse. Ich meine, der hat was der für eine Bandbreite hat, was der alles gemacht hat. Ich will nicht sagen, dass alles davon gelungen war oder dass er immer die richtige Entscheidung getroffen hat. Meiner Ansicht nach gab es schon ein, zwei Fehlgriffe, die er getätigt hat. Aber nichtsdestotrotz hat er uns jetzt, sage ich mal, in fast, keine Ahnung, in allen Genren irgendwie schon.
Ja, und vor allen Dingen kehrt er auch immer wieder zurück, weil den Film, den er jetzt auch fertiggestellt hat, ist ja der Langfilm zu Kung Fury. Also man kann nie behaupten, dass er irgendwann sich zu fein wurde für sowas. Ja. Ich meine, er spielt immer Arnold Schwarzenegger, den Präsidenten.
Und David Hasselhoff spielt
ja, aber nur als Stimme, als Hoff 9000.
Okay. Ja,
und Michael Fassbender heißt Colt Magnum. Das sagt einem ja schon ein bisschen so, wie das alles inhaltlich wird.
Ja. Erstmals zu sehen war er 2001 in Band of Brothers, Wir waren Brüder.
Ja, da ist er mir noch nicht aufgefallen.
Muss ich auch sagen, da ist er mir nicht wirklich in Gedächtnis. Da sind mir andere Stars oder also andere Jungstars, die jetzt halt auch eben in derselben Liga wie Michael Fassbender. Und ich würde sagen, Michael Fassbender spielt schon in der oberen Liga mit.
Ja, ja, eben. Also hat seit 2017, also seit The Snowman leider ein bisschen so eine Delle. Aber das macht nichts.
Nee, vor allem, also es hat ihm jetzt, sag ich mal, glaube ich, vom Sympathiefaktor her nicht wirklich geschadet. Also nee. Ich wüsste jetzt niemanden, der sagt, boah, Michael Fassbender ist der letzte Idiot oder so.
Gar nicht, also das ist, glaube ich, auch sowas, worauf sich alle einigen können, dass er ein super Schauspieler ist, eben weil er, ja, weil er so eine Bandbreite einfach abliefert. Ich finde natürlich, er spielt auch immer ein bisschen inzwischen auch stark sich selbst, weil bei The Killer denkt man, und das ist ja so Segen und Fluch gleichzeitig. Also finde ich auch zum Beispiel Jack Nicholson immer kritischer, dass er immer mehr quasi er selber ist. Bill Murray ist halt für mich so ein Negativbeispiel. Also Bill Murray kann ich inzwischen kaum noch ertragen, weil er einfach nur immer Bill Murray ist, immer dieses Mürrische. Aber bei Fassbender ist auch schon so ein bisschen durch diese Qualität, weil bei The Killer dachte man auch so ein bisschen, ach, das macht dieser Android aus Covenant, bevor er irgendwie ins Weltall geschossen wurde eigentlich.
aber das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Nee, meine ich
ja, dass das nicht so despektierlich und unfair, dass er nur halt sehr gut auch diese scheinbar sympathischen Typen, wo man aber so guckt und irgendwie sind sie so, ja, nicht tot, aber halt, da ist irgendwie unter der Oberfläche noch irgendwas, was man sich so ganz ergründen kann. Das ging dir ja wahrscheinlich auch so bei, als du hast Eden Lake wahrscheinlich auch als erstes gesehen vor Hunger.
Ich habe, glaube ich, sogar auch 300 vor, also ich habe 300, habe ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen.
Ah, okay.
Und
ja.
Und Eden Lake, ja, den habe ich auf jeden Fall vor Hunger gesehen.
Weil ich habe nämlich 300 damals geskippt aus mir nicht mehr nachvollziehbaren Gründen, aber wahrscheinlich war ich da irgendwie nicht in so einer Hollywood-Blockbuster-Guck-Stimmung oder so. Und wenn sowas aus dem Kino raus war, damals war er ja auch erstmal für ein Jahr nicht mehr verfügbar, bis irgendwann mal ein Release kommt. Deswegen war aber Eden Lake meine erste Begegnung mit ihm. Und da weiß ich nur, dass ich so. Also erstmal war ja Eden Lake deutlich besser als erwartet. Das war ja einer dieser, war es Fantasy Filmfest Eröffnung oder Abschlussfilm? Ich glaube, es war Eröffnung. Es war noch da, wo man in den Eröffnungsfilm gehen konnte, ohne es hinterher zu bereuen. Und da dachte ich nur so, stark. Weil Eden Lake ja auch einer der Filme ist, wo man eben nicht will, dass sich der Bodycount erhöht, sondern man will so, oh nein, bitte, lass doch alles mal klimpflich ausgehen. Und ich weiß nur noch, dass ich da so gedacht habe, irgendwie spielt er zu gut, weil als er dann.
Ja, also das Ding war bei Eden Lake, ich meine, du hast ihn ja zum einen, hast du ihn gleichzeitig, weiß nicht, eine reinhauen wollen, weil er ja nicht aufhört.
Ja, aber weil diese, wie er halt denkt, er kann da argumentativ, also der Mann aus der Stadt, der so denkt, ach, ich kann ja hier alles argumentativ lösen, Gewalt ist doch abgeschafft worden, das existiert doch gar nicht mehr. Und du weißt ja so, erstens, weil du einen Genrefilm guckst, dann weißt du ja, okay, diese Jugendlichen werden immer mehr getriggert durch seine Art. Das war schon echt schwer erträglich. Also Eden Lake war echt, ist auch aus heutiger Sicht immer noch ein ganz schöner Schlag in die Magengrube.
Ja, würde ich auch sagen. Aber das war ja das Ding, also, ne? Also dieses von wegen, Alter, lass es doch jetzt mal gut sein. So, ja. Du kannst nicht argumentieren, ey. Hör doch auf, die zu verdrängen. Und dann aber gleichzeitig halt auch so ein bisschen eben, ja, das Hilflose, was er dann halt direkt im Anschluss umsetzen muss, so. Also dieses von wegen, wir kriegen es irgendwie hin, zu, ach du Scheiße, ey, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Fand ich, da war Fassbender. Ich habe nicht ganz verstanden, warum sie dann irgendwann auf sie umgeschwungen sind, so.
Weil sie wahrscheinlich, so das Final Girl-Ding quasi. Ja.
Ja, da ist dann halt wieder wahrscheinlich dann so.
Beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen dieser Alien-Ansatz, wo man sich so denkt, ah, okay, dem Typen wird schon nichts passieren.
Ja, okay, das.
Vielleicht so ein bisschen diese Unberechenbarkeit, weil Eden Lake ja dann teilweise doch ein bisschen gegen die Erwartungen spielt. Nie zu sehr, als dass er nicht auch irgendwie die konservativsten Genre-Freunde nicht auch noch zufriedenstellen könnte, aber ist schon ein bisschen gegen den Strich gebürstet.
Ja, okay, den Punkt, den muss ich ihm auf jeden Fall geben. Oder gebe ich ihm auch, dass dann da schon ein bisschen die Genre-Konvention unterwandert wurde. Allerdings muss ich sagen, trotzdem fand ich Fassbenders Figur die etwas spannendere, weil er halt der etwas geschocktere ist von beiden.
Ja, ja.
Also, aber vorher, wie gesagt, also mein Erstkontakt war halt 2,6 mit 300. Und ich meine, das lag natürlich dann halt auch an den Sprüchen oder an der Szene, also an den Szenen, also die ihm dann halt spendiert worden sind. Ne? Die bleiben halt schon im Gedächtnis. Und ich muss ja sagen, ich finde 300, ich mag den immer
ich
noch.
Ich mag den auch.
Ich gucke mir den gerne an. Ich verbinde einen sehr, sehr schönen Angelurlaub mit diesem Film, weil wir hatten dann da, was war das? Ja, wir hatten dann einen DVD-Player oder sowas. Oder ich habe sogar einen mitgebracht, keine Ahnung. Und hatte dann halt auch 300 mit. Und ich weiß noch, mit meinen Jungs, mit denen ich immer zum Angeln gefahren bin, kam der durch die Bank weg gut an. Und das war schwierig. Das war schwierig, weil da trafen halt die eher anspruchsvollen auf die eher festgesteckten, auf die eher einfachen Sehgewohnheiten oder Vorlieben. Und da dann mal irgendwas zu finden, wo alle da sitzen und entweder Spaß haben oder halt irgendwie denken, oh geil, oder irgendwie gefesselt sind, das war echt immer eine heikle Angelegenheit. Weil irgendeiner kommt sofort, langweilig. Ja. Und dann ist es, und weißt du, dann sitzt du daneben als jemand, der den Film dann irgendwie angebracht hat, der irgendwie Feuer und Flamme war und irgendwie gedacht hat, oh ja, mit dem Film legst du mal ein Brett hin oder mit den Filmen kannst du sie alle irgendwie zufriedenstellen. Und bist dann gleich wieder enttäuscht, dann ist der Abend für dich gelaufen. So. Also so war früher mein Mindset. Ja, ja. Und mit 300 war das halt nicht so. Also mit 300 habe ich halt einen Volltreffer gelandet. Und deswegen, ich habe den im Kino gesehen, ich habe den im Angelurlaub gesehen. Und es war immer wieder cool, es hat immer wieder Spaß gemacht. Und Fassbender hat halt coole Auftritte.
Ja, und das war dann ja auch quasi so, aber, also da ging es dann bei ihm ja dann auch Schlag auf Schlag nach Eden Lake, beziehungsweise Hangar ist irgendwie in der Chronologie ein bisschen früher erschienen, aber beide 2008. Hangar habe ich dann auch erst deutlich später gesehen. Es war meine erste Import-Datenträger von Criterion, wo ich dann feststellen musste, ah, Criterion ist kein Freund von Untertiteln. Und Steve McQueen, also Regisseur, aber auch Michael Fassbender, der redet ja irisch. Auch weil die Rolle das erfordert hat. Und bei Hangar wird ja lange gar nicht gesprochen. Und ich dachte, ach, es wird schon nicht so wild werden. Aber dann kommt dieser Dialog mit dem Priester in der Küche, in dieser Kantine. Und ich dachte mir so, okay, I don't get nothing here. Das war so, deswegen habe ich zu Hangar also natürlich ein super Film, aber es hat noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich ihn richtig gucken konnte, weil die Criterion Import DVDs so um 2010, das war schon teuer. Also das war enttäuschend dann, weil ich mich echt drauf gefreut hatte und dann konnte ich nur das Schauspiel genießen, aber was gesprochen wurde, teilweise überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, Hangar habe ich dann echt, den habe ich erst später nachgeholt, auch dann auf Anraten von der Freundin hin, die gemeint hat, ey, du musst dir das angucken, weil Fassbender ist da wirklich, und man hat ja auch, ich hatte auch mitbekommen, dass er da schon für seine Darstellung des Hungerstreikenden da ja wirklich so extrem, also in die Extreme gegangen ist, wie er halt auch
eigentlich Christian Bale und so. Ja, also 57 Kilo hat er dann noch gewogen.
Ja, schon krass.
Ist
schon,
ich guck mal, wie groß er ist. Vielleicht ist er ja auch 1,20.
Nein, das wäre, glaube ich.
Wenn er ist. Größe. 1,83. Ja, das ist schon.
1,30.
Das ist schon something.
Ja, und man hat dann von den Preisen mitbekommen, man hat von der Hingabe mitbekommen und so weiter. Und den habe ich dann. Aber ich wurde auch direkt gewarnt, dass es nicht wirklich leicht anzuschauen ist. Und das muss ich auch sagen. Also ich hatte tatsächlich vor diesem Film einen gewissen Respekt oder einen großen Respekt und habe mich da auch erstmal nicht so richtig rangetraut, weil ich mir gedacht habe, ey, das ist bestimmt so einer dieser Filme, dafür musst du wirklich in der richtigen Laune sein. Weil sonst, sonst hast du.
Ja, absolut.
Keine Laune mehr. und demnach habe ich den Film auch sehr vor mir hingeschoben. Ich glaube auch, dass ich Inglourious Basterds vor Hangar gesehen habe. Und wo es.
Ja, ich auch. Also ich glaube, Hangar habe ich erst 2010 oder so gesehen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich den mir vielleicht sogar noch später.
Und das war schon aber dann kurios. Also Eden Lake, ja, und dann siehst du ihn halt bei Inglourious Basterds, wo du vielleicht, ah, das ist der, krass, okay. Ach, das ist der aus 300. Ah, okay. Hm. Ja. Und dann, Alter, der spricht aber echt gut Deutsch.
Ja, und in 2009 kam ja auch Blood Creek raus, den ich hier bestimmt schon drei, vier Mal erwähnt habe.
Ja, ich muss ihn auch immer noch gucken, ey. Lass uns den mal als vielleicht so ausgegraben Tipp. Oder ausgegraben Film für.
Ja, weil Tipp ist natürlich schwierig, weil er ist schon teilweise. Richtig, richtig katastrophal schlecht, aber teilweise auch richtig, richtig gut. Und auch so ein, ja, in vielerlei Hinsicht. Der ist von Joel Schumacher, der Lost Boys gemacht hat, Flatliners, Falling Down, Batman Forever, Batman Robin, 8mm. Also jemanden, der auch wirklich sich seine Lorbeeren verdient hat in den 80ern und 90ern und die in 2000er ein bisschen wieder mit dem Arsch eingerissen hat. Und Blood Creek, ich lese nur mal den Anfang, beziehungsweise die Inhaltsangabe vor. weil es halt echt so bizarr, wenn ich dann noch vorlese, wer aus heutiger Sicht da alles mitspielt. Also 3 Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1936, damit es niemand selber ausrechnen muss, wird der deutsche Okkultist Richard Würth, gespielt von Michael Fassbender, von Heinrich Himmler nach Amerika geschickt. Er kommt dort bei Familie Wollner unter, die ihre Farm auf einem alten nordischen Runenstein errichtet hat, was Familie aber nicht ahnt. Würth will über die Runenmagie ewiges Leben und ein drittes Auge erhalten. Er verzaubert die Familie, die es jedoch rechtzeitig schafft, hinter seine Pläne zu kommen. Familie Wollner muss nun ewig leben, hält Würth aber auf ihrer Farm gefangen. Ja, und dann springt's in die Zukunft und dann ist Dominic Purcell am Start, um gegen Henry Cavill zu kämpfen, der dann der böse Ritual-Okkultisten-Dude ist, der mittels Tiermagie die Farm angreift. Und es gibt eine wunderbare Szene, wo so ein Nazi-Pferd in die Farm einbricht und einfach durch die Wände durchreitet, in das Haus reingerannt kommt, stark. Aber schon ein wirklich kruder Film, weil er so eine Mischung aus diesem, ja, auch so dieses, ein Haus wird belagert, so ein bisschen Home Invasion, der Dämon ist draußen, beziehungsweise der Okkultist, dann diese ganzen damals schon echt fragwürdigen Nazi-Referenzen, die, glaube ich, auch noch richtig schlecht gealtert sind. Also es ist ein durch und durch fragwürdiger Film, wo man sich so denkt, wie konnte sowas entstehen, und ist, glaube ich, auch dafür mitverantwortlich, genauso wie ein bisschen The Ward bei, Namen vergessen. Wer hat zu Wort gemacht? John Carpenter.
John Carpenter, ja.
Das wie bei John Carpenter, wo man so denkt, okay, das war jetzt der Moment, wo er den Shark gejumpt hat. Und die Geschichte ist halt auch so zerfahren, aber die sind halt die ganze Zeit in diesem Haus drin. Es spielt nahezu in Echtzeit dann nach diesem Auftakt. Also ich glaube, den werden viele Leute zu würdigen wissen, auch wenn sie danach ein bisschen die Augen verdrehen und währenddessen auch. Aber es ist halt echt ein wilder Ritt.
Ja.
Und auch da ist er wieder mega.
Und aber ja, genau, und wilder Ritt kann man dann ja eigentlich schon jetzt diese gesamte Karriere irgendwie bezeichnen. Du machst diese Macho-Fantasie mit aufgemalten Bauchmuskeln. Du machst einen der härtesten Horrorfilme oder der härtesten, weiß ich nicht, Terrorfilme, sage ich jetzt mal, seit Zeiten. Dann hungerst du dich runter. Bist halt wirklich der Method Actor schlechthin, ja, und kommst dann in Quentin Tarantino zurück und legst eine legendäre Szene hin, ja, bei der man nur 3 Finger zeigen muss und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Also das musst du jetzt auch noch mal hinbekommen,
ja.
Oder
ja,
wenn jetzt irgendjemand vom Piz Palü redet, ja, dann weiß ich aber sofort, dann weiß man aber sofort halt, von was die Rede ist, so. Und obwohl man auch nochmal hier, kleiner Shoutout an dieser Stelle, August Diehl war in der Szene ebenso geil. Also den Dialog zwischen ihm, zwischen Fassbender und August Diehl, ich finde das so großartig. Also das ist eine super Szene.
Ja.
Aber dann, ja, und dann geht's komplett, also dann kommt Fishtank.
Ich will noch ganz kurz, weil wir bei Tarantino sind, also Fassbender hat vorher ja auch Theater gespielt und hat 2006 halt auch produziert, Regie geführt und auch die Hauptrolle gespielt in einer Bühnenaufführung von Reservoir Dogs. Wer auch immer die Hauptrolle sein mag bei Reservoir Dogs, das ist hier so angegeben, aber auch 2006 schon produziert und Regie geführt beim Theaterstück, auch schon stark, was auch impliziert mutmaßlich, dass man vielleicht ja auch noch Regiearbeiten von Fassbender erwarten könnte, falls ihn das nicht so sehr abgeschreckt hat, dass ich gedacht habe, nee, Alter, produzieren und Regie, das könnte man schön selbst machen.
Ja,
eben, also und dann ging Schlag auf Schlag bei ihm.
Und dann, genau, und dann gibt's halt, dann geht's halt wirklich zickzack, ne? Du hast dann mit Tarantino gedreht, drehst dann ein kleines Drama oder ein Drama namens Fishtank, dann kommt halt dieser krude Blood Creek. Als nächstes bist du ein Römer, ja, auf der Flucht vor den Pikten in Centurion, auch ein Film, den ich echt mochte.
Das war halt
der Cast war geil.
Ja.
Der Cast war geil, und aber auch die Story war halt eigentlich ganz cool. So eine Verfolgungsjagd halt zu Fuß durch das römische oder beziehungsweise durch das Reich der Pikten.
Ja, es war so dann immer so, man dachte so, ach, er schon wieder. Weil dieses, dass er ein wirklicher Star wurde, dauert zum damaligen Zeitpunkt ja noch so ein bisschen. Man dachte nur einfach so, ach cool, der ist jetzt hier so eine Bank. Dann kommt er auch bei Jonah Hex, der auch eigentlich eine Katastrophe ist, aber eine geile Katastrophe. Also Jonah Hex Da werde ich jetzt auch, aber ich glaube, so ein Double Feature Jonah Hex und Van Helsing und man hat 4 tolle Stunden. Ja, guck, da geht der Kopf bei Schröck schon wieder nach unten. Aber die sind so alle bei mir in so einer Schublade, da habe ich schon echt so einen Weakspot für. Aber Jonah Hex war schon, also.
Also ich meine, er hat sich ja wirklich für diese Rolle in Jonah Hex richtig ins Zeug gelegt.
Ja, wie so. Alle Rollen halt einfach, aber ja. Jonah Hex,
und
ja, sag du erstmal.
Und das ist halt so das Ding, was man, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt halt schon dann trotzdem feststellen konnte. Mhm. Egal wie krude, wie grottig oder wie komisch so ein Film ist, in dem er mitspielt, er zeigt Leistung.
Mhm. Ja. Ja, und also Jonah Hex ist, glaube ich, auch, da, den haben wir doch bestimmt auch schon mal gesprochen, das kommt mir auch so vor.
Nee,
so.
Ich glaube noch nicht.
Ah, okay. Aber da spielt halt Josh Brolin, John Malkovich, Megan Fox, Michael Fassbender, Will Arnett, Michael Chen, Wes Bentley. Also das war zur damaligen Zeit so eine Top-Riege. Und das sollte auch so ein riesengroßer Big-Budget-Action, ist das eine Comic-Verfilmung?
Ich meine ja.
Ich glaube auch Comic-Verfilmung werden. Und dann immer so im Vorfeld diese Schlagzeilen, ja. eine Fantastiade Budget, und man dachte so, okay, es wird richtig, richtig groß. Und dann kommt so ein 80 Minuten langer, komplett verworrener, man checkt überhaupt nicht, worum es geht, Film raus. Und man denkt so, was ist hier passiert? Also das finde ich so einer so der Filme, wo ich so denke, was ist da alles schiefgelaufen, dass das so geworden ist? Weil das ein Big-Budget-Film nur irgendwie 80 Minuten geht, oder dass überhaupt ein Kinofilm in großer nur 80 Minuten geht, ist ja sehr ungewöhnlich. Und es fühlt sich viel zu kurz an. Es fühlt sich, als ob manchmal 10 Minuten Material einfach fehlen. Es macht Handlungssprünge oder die Figuren verhalten sich komplett nicht nachvollziehbar. Was aber auch die Faszination von dem Film schlussendlich ausmacht. Also ich glaube, wenn er halbwegs so geworden wäre, wie die Leute ihn hätten haben wollen, wäre so ein bisschen wie Abraham Lincoln Vampirjäger geworden, wo man so denkt, okay, weird, aber leider nicht richtig geil geworden, sondern eher so diese Idee, dass Abraham Lincoln Vampire jagt, reicht leider nicht, genauso wie diese Brückensequenz nicht reicht, um einen guten Film zu machen, aber Jonah Hex übt auch so eine Faszination für mich aus, dadurch, dass er sich ja, so wild anfühlt.
Ja, und ich meine, wenn du halt deinem Hauptdarsteller irgendeine Maske ins Gesicht legst,
stimmt, der hat ja
verhindert,
noch,
dass er die Zähne auseinanderkriegt.
Ja, stimmt, der hat ja dieses komische, wo dieses Loch noch so ist, aber diese Hautfaden dann auch.
Ja, also.
Und diese beiden Gatling-Guns, die er an dem Pferd dran hat und so. Also es ist richtig, richtig weird, weil der Film teilweise richtig, richtig groß aussieht, aber dann noch so, als ob er erkennbar irgendwie an diesen Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg gedreht worden wäre. Das kommt halt auch noch dazu. Also,
ja.
Nee, also die 2000er haben schon ein paar sehr faszinierende Filme rausgebracht, die irgendwie komplett gescheitert sind.
Aber dann, ja, aber wie gesagt, es hat auf jeden Fall gezeigt, dass Fassbender geil drauf ist.
Ja.
Also, dass Fassbender Gas geben möchte, was man dann halt ein Jahr später wirklich festgestellt hat. Der hat in einem Jahr, im Jahr 2011, dann 5 Filme rausgebracht. X-Men Erste Entscheidung, Jane Eyre, Eine dunkle Begierde, Shame und Haywire. Die kamen alle im Jahr 2011. Also der Typ ist schon durchgestartet und war plötzlich, und das ist ja immer das Ding, ne? Ich meine, wahrscheinlich haben sich die Drehs dazu auch verteilt und waren wahrscheinlich auch schon hier und da ein bisschen früher. Aber plötzlich kommen dann in einem Jahr 5 Filme von dir raus, was dann halt auch den Eindruck erweckt, oh Mann, du bist gerade der gefragteste Darsteller, den es irgendwie in Hollywood gibt. Und X-Men Erste Entscheidung, oder wie er halt eigentlich heißt, First Class, was ich deutlich besser finde, muss man sagen, finde ich von diesen, wer war das? Matthew Vaughn, glaube ich, von diesen Matthew Vaughn Filmen, X-Men-Filmen, mit einem der besten, was meiner Ansicht nach auch eben an einem Michael Fassbender liegt, weil ich finde, wenn du jemanden hast wie Ian McKellen, der seinen Stempel so sehr einer Figur aufgedrückt hat, und dann musst du diese Figur nochmal halt in Jünger spielen. Das ist schon irgendwie schwierig, glaube ich. Oder beziehungsweise ist schon irgendwie hart. Oder nicht gerade einfach. Und ich finde, Michael Fassbender bei all den X-Men-Filmen, die danach kamen und die eigentlich auch fast sukzessive immer schlechter wurden, war er das Highlight. Also er hat immer abgeliefert, hatte immer gute Szenen und hat sich halt wirklich in seinen Szenen immer Mühe gegeben, das auch das Beste da rauszuholen. Und das ist eine Eigenschaft, die hat sich dann für mich in ziemlich vielen Filmen, die er dann gemacht hat, fortgesetzt, die vielleicht alle nicht geil oder nicht immer so geil waren, aber wo man immer gemerkt hat, ey, er ist eigentlich hier der Aktivposten, der es am ehesten verstanden hat, dass er hier irgendwie was machen muss.
Ja, und 2011 war ja auch das Jahr, wo man so gemerkt hat, okay, auch die Großen wollen mit ihm zusammenarbeiten. Also Shame war halt der nächste Film von Steve McQueen, der nach Hunger dann natürlich auch so komplett im Aufmerksamkeitsstand. Was wird er als nächstes machen? Was wird kommen? Dann Is a Dangerous Method ist David Cronenberg. Haywire ist Steven Soderbergh. Und das war ja auch noch zu der Zeit, wo Soderbergh noch, wo man noch bei jedem neuen Film dachte, okay, jetzt wird er wieder einen Knaller abliefern, bis man dann so inzwischen gemerkt hat, nee, der hat einfach Bock, viele Filme zu drehen. Ob die jetzt alle wirklich gut werden, ist egal, aber er hat halt einfach Bock. Wo man als Zuschauer jetzt nicht immer noch Bock hat. Also ich habe gerade drüber geguckt, wie viele Soderbergh-Filme ich halt einfach nicht mehr gesehen habe. Aber der hat 52 Filme auch schon gedreht, also ist krass. Aber das war halt so, wo auf dem Plakat dann auch dran stand vom Regisseur von Ocean's 11, weil der aus 2007 ist. Also auch Haywire war so ein Film, wo man so dachte, krass, das geht so ab. Also er hatte quasi, Haywire hätte Oscar-Chancen aus damaliger Sicht gehabt. Shame, Dangerous Method und Shane Iris ja vom Gary Fukunaga, ich kann seinen Namen, der True Detective.
Fukunaga.
Genau. Und wo du so denkst, okay, der war damals noch nicht so berühmt, aber er hat halt mindestens 3 Filme, wo Regisseure auf dem Stuhl saßen, die halt Oscar-Material abliefern und ihre Hauptdarstellenden dann halt auch Oscar-Chancen einräumen können. Also 2011 war das absolute Breakthrough-Jahr für ihn.
Ja, wo ich sagen muss, von all den, also ich habe Haywire habe ich gesehen, beziehungsweise Haywire war ich sogar damals in Berlin für Interviews, da hatte ich tatsächlich dann ein Interview mit Gina Carano und ich glaube, ich weiß gar nicht mit wem noch, aber ich meine, ich hatte mehrere Interviews zu dem Film. Den fand ich auch nicht so verkehrt, aber er war auch nicht so besonders.
Ja, das ist ja Soderberghs zweiter Vorname.
Ja.
Nicht so verkehrt Soderbergh.
Ich war halt überrascht von der eher Gradlinigkeit und dass es halt dann doch hier und da ganz ruppig war. Aber der Film, der für mich den stärksten Eindruck hinterlassen hat im 2011, das war Shame.
Ja, ja, absolut.
Also Shame, ich meine, nicht nur diese Szene, wie er halt morgens aufsteht und halt erstmal aufs Klo geht, so, ne, sondern der gesamte Film. Also das war halt schon alles echt, das war schon eine grandiose Performance. Ich finde eine der besten Szenen nach wie vor im Film, und es ist eigentlich eine relativ einfache Szene, ist, wenn er an diese Ampel kommt. Mhm. Also er geht so an diese Ampel und dann steht da diese Frau und er guckt nur, glaube ich, ganz kurz, guckt er einmal rüber. Mhm. So. Und dann geht er aber ganz, also auf ihrer Schrittgeschwindigkeit weiter.
Ja.
Und ich finde, das ist so eine. Also die bringt diesen Charakter so sehr und mit so wenig Mitteln oder mit so wenig Momenten auf den Punkt, das fand ich echt stark gemacht von ihm. Also wie er da guckt und wie er halt grinsend so weitergeht, das war echt, ist eine geile Szene.
Mhm,
ja. Und der ganze Film, aber auch am Ende, wenn er da diesen Dreier hat und was weiß ich, also das, plus noch die Szene, ich glaube Carrie Mulligan ist es, ne, die diesen Song für ihn singt.
Ja.
Starker Film.
Ja,
starker
absolut.
Film. Und ganz starke Performance von Fassbender, meiner Ansicht nach.
Ja. Ja, und danach kam ja dann Prometheus.
Und dann kommt, dann kommt plötzlich hier die ganz große Show.
Ja, da wurde er dann zum Flötenjungen.
Und zum, sag ich mal, Androiden Lawrence von Arabien, ne?
Ja. Ja.
Also, ich habe kein Problem mit Prometheus.
Ich inzwischen auch nicht mehr. Also, damals war ich so ein bisschen dieses. Also ich hatte sehr gehofft, dass es halt eben nicht so in diese ausgelatschten Alien-Fußstapfen reintritt, aber durch diese ganze bleierne Schwere und Ernsthaftigkeit, die auf dem Film liegt, hat er sich teilweise schon ein bisschen zu sehr an den Rand der Lächerlichkeit. Also durch dieses Erhabene wird es teilweise schon ein bisschen unfreiwillig komisch, aber damit habe ich auch inzwischen meinen Frieden gemacht.
Ich meine, er hat geile Bilder.
Ja, ja, eben also deswegen. Also Prometheus, Covenant kann ich inzwischen beides gut mitleben.
Nee.
Also Covenant nicht so stark wie Prometheus, war schon deutlich stärker, aber Covenant ist jetzt auch nicht mehr so der Abfuck für mich. Also den habe ich neulich nochmal geguckt, der damals war. Aber ja, Also.
Okay, das würde ich mich, das würde mich auch nochmal, das muss ich dann mal wahrscheinlich auch nochmal machen, weil ich habe den zweimal im Kino gesehen, weil ich halt wissen wollte, ob meine Abneigung diesem Film gegenüber beim ersten Mal, ob das vielleicht einfach Tagesform war oder so. Ja, weil ich konnte nicht ganz verstehen, dass mir das nicht so gut gefällt, weil mir hat der Trailer eigentlich echt Lust gemacht und ich dachte auch irgendwie am Anfang, das wird alles cool, aber Covenant sind für mich drei Filme in einem.
Ja, ja.
Und die Geschichte, die ich am interessantesten finde, nämlich den Werdegang von David, weil dafür hat mir halt Prometheus halt zu sehr David in den Mittelpunkt gerückt, also Michael Fassbenders Charakter, dass ich halt mehr von David eigentlich haben wollte. So. Und dann kriege ich halt erstmal, naja, Alien landet auf dem Planeten, dann kriege ich die Geschichte von David mit dieser wirklich, und bei Covenant, ne, diese Szene, wo er sich da gegenübersteht, also diese Flötenszene, ich fand die wirklich gut gemacht. Ich fand die wirklich gut gemacht. Und und dann entscheidet er sich am Ende nochmal zur Alien Best of Show zu werden. So, das fand ich halt total.
Ich auch. Ich fand auch, der hatte so viele Tonalitätsprobleme irgendwie. Also diese, so sehr ich Danny McBride auch liebe, der hat halt in so einem Film irgendwie nichts zu suchen. Das die ganze Geschichte um ihn drumherum, das war so wirklich, als ob so, ja, sie haben uns gesagt, es muss auch was explodieren, sonst kriegen wir das Budget nicht. Also völlig unpassend für den ganzen Film, der ansonsten so getragen war, weil ich dann auch bei Covenant wieder so die Hoffnung hatte, okay, kriegt das, was Prometheus so angedeutet hat, wirklich so reduziert zu bleiben und manche fast schon so meditativ zu werden und eher nur so über diesen, ja, über den David-Charakter, den ganzen Film und diesen ganzen Alien-Mythos nochmal irgendwie ganz anders aufzurollen. Ja, und dann wird halt immer wieder so vermeintliche Unterhaltungsmomente reingeschoben, wo man so denkt, das fühlt sich irgendwie off an.
Ja, oder halt so echt, also ich will jetzt nicht sagen dumme Momente, ja, aber ich komme auf einen fremden Planeten, ich merke, hier ist irgendwas faul, ich realisiere, hier wurde eine ganze Zivilisation ausgelöscht, aber da ist noch ein Android, dem folge ich dann in den Keller und dem höre ich dann auch noch drauf, also auf den höre ich dann auch, wenn es heißt, ey, schau mal hier in dieses Ei rein, so, ne? Also.
Ja, das ist so, wo man so denkt, dass die verhalten sich ja wie so Teenies, die zu so einer einsamen Waldhütte fahren und wo an der Tankstelle ein Typ schon komisch wirkt und dann halt sagt, nee, ihr müsst da hinfahren, das ist super da. Und das sind aber Wissenschaftler, also das fand ich auch irgendwie so strange,
Das ist ja auch ein Vorwurf, den man Prometheus gemacht hat, ne? Also, dass der zum Beispiel, dass der eine Wissenschaftler diese Schlange, die ihm den Arm bricht, versucht anzufassen, so. Aber, und ich meine, zu Recht, kann man sagen, dumme Szene. Aber dann muss ich sagen, das war dann eine von, ja, weniger, also eine deutliche unter deutlich mehr weniger auffallenden dummen Szenen. Und bei Covenant waren so viele auffallend dumme Szenen dabei.
Ja, und da kann man vielleicht auch noch argumentieren, dass das auf so eine unbeholfene Weise zeigen soll, wie die Neugier des Menschen oder dieses vermeintliche sich überlegen und immer sicher fühlen zum Untergang der Zivilisation führt. Aber das könnte man halt auch irgendwie besser umsetzen. Weil ich will mir nicht dumme Szenen in Filmen dann immer nachträglich mit irgendwas schönreden müssen, was das wohl hätte aussagen sollen oder so. Weil wenn irgendwo eine Schlange ist, fasst man die halt nicht an.
Ja, ja. Gut, aber ja, soweit dann müssen wir gleich nicht mehr Covenant eingehen. Aber ja, Prometheus, ne, auch ein Monster-Cast. Ich meine wirklich, wer da alles dabei war, ne, muss ich mir auch mal reinziehen. Charlize Theron, Idris Elba. Ja,
Xenomorph, was für ein Monster noch?
Noomi Rapace und so weiter, ja. Also da war er meiner Ansicht nach vollkommen in der Oberliga Hollywoods angekommen. Und arbeitet dann ein Jahr später an der, sag ich mal, Kritikerreputation. 12 Years a Slave. Ich meine, ich finde den Film gut. Es ist kein Film, den ich mir gerne oder so wieder anschauen möchte, so, weil er schon heftig ist. Aber neben Lupita Nyong'o muss ich sagen, ja, war Fassbender halt auch wirklich mit einer der besten Performances in diesem Film. Also der war ja so asozial und fies.
Ja.
Und ja, so das vollkommene Gegenteil zu diesem stoischen, ruhigen, ja, regungslosen David, den er vorher gespielt hat. Krass. Also, geile Performance. Über den Film, wie gesagt, bin ich.
Ja, ich bin auch kein Fan.
Gespannt.
Also ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich halt dachte, Steve McQueen würde was krass oder was ja, zermürben, dass, wo man mit einem noch schlechteren Gefühl rausgeht. Aber spätestens ab der Szene, wo dann Brad Pitt so als White Savior ankommt, das war auch so das Erste. Ich bin immer so ein bisschen dieses, wenn so dieses White Savior kritisiert wird, denke ich halt oft, ja, das ist ein Trope. Aber das immer gleich dann so kritisch zu betrachten, ist halt auch irgendwie ein bisschen schwierig. Aber da dachte ich auch so, das ist schlecht geschrieben einfach. Wie er nochmal fast den ganzen Film zusammenfasst, ohne seine Figur würde der Film eine ganz andere Wendung nehmen. Das war irgendwie sloppy. Und dann dachte ich auch so, irgendwie hat es diese 12 Years a Slave. Weil dass ich sagen könnte, ich habe den Titel des Films im Film gespürt, das kann ich nicht behaupten. Also ich habe diese Leidensgeschichte, also natürlich ist alles furchtbar und schlimm, aber es war auf so eine verträgliche Art und Weise inszeniert, also es war zu sehr wieder so ein Film, der so Awards gewinnt, aber ich finde ein Film über Sklaverei, wenn du danach dich nicht richtig schlecht und zermürbt fühlst und schmutzig, dann hat der Film so ein bisschen sein Ziel verfehlt. Und das ging mir bei dem leider so genauso wie beim nächsten Film aus komplett anderen Gründen, aber The Counselor...
Ja, ein Film, dem ich jetzt gerne noch mal eine Chance geben möchte.
Ich vielleicht auch, aber
weil ich mir auch denke, ja, okay, damals war das vielleicht nichts für mich, vielleicht sehe ich das jetzt inzwischen entspannter. Aber die Vorzeichen Entschuldigung. Aber die Vorzeichen, die waren ja einfach sensationell gut, ne?
Ja, ja,
also klar. Du hattest hier Cormac McCarthy als Vorlage, oder beziehungsweise als Drehbuchautor so. Der ja mit The Road für mich auch, sag ich mal, schon, also nach The Road war ich jetzt stark interessiert. Dann hast du wieder Ridley Scott, ja, dann hast du Brad Pitt, dann hast du Cruise, du hast Diaz, Bardem, Fassbender, also echt ein Mördercast und dann hast du halt echt einen Film mit dieser unwürdigen Szene, in der sich Cameron Diaz auf dieser Windschutzscheibe da vergnügt. Nee. Also wirklich nicht. Was ich da gemerkt habe, okay, Fassbender ist sich nicht zu eitel.
Hm.
So, also wenn er leidet, dann leidet er wirklich völlig uneitel und absolut ja erbärmlich so gesehen. Ne? Also da wird nichts irgendwie nochmal so halbwegs schön gehalten oder so. Hm. Nein, der geht voll all in. Aber das ist mit das Positivste, was ich aus diesem Film hervorgenommen habe. Ich habe das alles nicht verstanden. Was erzählen die da? Worum geht's da? Und soll es nicht eigentlich darum gehen? Haben sie mir nicht gesagt, es geht darum, aber im Endeffekt geht's gar nicht darum. So, und ja, irgendwann wird einer erwürgt.
Den fand ich auch, also da war ich auch ratlos, was das von mir wollte, weil es halt irgendwie, ja, es ist halt Geschwafel der schlechtesten Art. Und ich eigentlich dachte ich so, oh, irgendwie, wenn die jetzt die ganze Zeit sich nur so Rededuelle liefern, dann geht's halt immer noch um diesen ganzen Drogenhandel und so. Aber es fühlt sich halt so richtig wie angezogene Handbremse an. Aber auch mit dieser, nicht mit dieser Intention, dass das halt auch irgendwie so zeigen soll, wie so zermürbend er eigentlich ist. Also dieser Rolle als der Counselor, also dass das so zwischen beiden Welten oder so irgendwie ist. Also ich finde, der Film zermürbt auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise, aber ohne das deutlich zu machen, dass das mit einem der Charaktere irgendwie verwoben ist oder dass das ein bisschen Storytelling ist. Es wirkt halt einfach so, als ob, und es kann ja nicht sein, als ob Ridley Scott auch selbst überfordert war, was er jetzt mit diesem Ensemble und diesem Drehbuch anfangen soll.
Ja.
Aber irgendwie, nee, so Counselor, also ich würde ihm vielleicht noch mal eine Chance geben wollen, aber es gibt jetzt auch eine Serie dazu, die darauf basiert und auch da, als ich die Ankündigung gesehen habe, war ich auch gleich schon wieder so, oh bitte nicht, ich möchte es nicht gucken müssen, weil es ja Gott sei Dank auch nicht muss, aber nee, aber auch da Fassbender wieder super und dann macht er einfach auf dem Höhepunkt seiner Karriere, macht er einfach Frank und zieht sich einen Pappkarton über.
Ja.
Das ist halt auch
und stark. Ich mag Frank. Ich finde, Frank ist super. Ein toller Film. Ja.
Da geht es um Frank einen jungen Musiker, der sich in so eine exzentrische Band reinscharwenzelt und der Sänger ist halt immerhin dann ein Pappmaché-Kopf. Das ist halt Fassbender. Und dann haben sie irgendwie Proben für ein neues Album und der neue Musiker droht dann irgendwie so von dieser Gruppendynamik ein bisschen aufgerieben zu werden und im Kern des Films, also es ist eine Komödie, geht es halt eher so darum, wie so exzentrische Persönlichkeiten ihre Beziehung zueinander auswirken, wie man auch irgendwie, wenn man Musiker beziehungsweise Künstler ist, mit seiner eigenen Kreativität umgeht, wie man sich selbst vermarktet, wie die Musikindustrie sich immer mehr ausverkauft Und man dachte so, okay, Michael Fassbender spielt die Hauptrolle. Dann hat er diesen Pappmaché-Kopf auf und man denkt halt so, ja gut, den werden wir nach 10 Minuten absetzen. Dann denkt man so, ja, würden wir noch 20 Minuten absetzen. Dann denkt man so, ja, okay, dann ist jetzt hier der Kniff, dass er es beim Konzert aber absetzen würden. Dann sehen alle, wer er ist und so. Und ja, Pustekuchen.
Aber er singt einen ganz, ganz tollen Song.
Ja, die Songs sind super im Film.
Ja, also am Ende, allein dieser I Love You-Song, ja. Den finde ich großartig. Also, ja, muss man dann auch mal machen, ne? Vor allem, wenn man halt im gleichen Jahr noch wieder als Magneto auftritt.
Ja.
Und ja, und dann war plötzlich, oder beziehungsweise dann wirkt es, als wäre jetzt so ein bisschen wieder Award, sag ich mal, Awareness angesagt. Also man möchte wieder irgendwie auch bei den Kritikern ein wenig Eindruck hinterlassen. Man dreht einen Western, Slow West, der dann seinen Titel halt auch wirklich nicht umsonst
trägt. Der ist aber super, finde ich.
Ja, aber er ist halt wirklich
slow. Ja, aber das macht ihn auch so gut, finde ich. Aber ja.
Dann wird's klassisch, Macbeth, ja, in einer sehr aufwendigen Verfilmung, in einer wirklich bildgewaltigen Verfilmung, aber ich muss leider sagen, auch in einer Verfilmung, die irgendwie so ein bisschen dahin plätschert. Also ich war nicht so wirklich von Macbeth angetan, beziehungsweise ich konnte nicht so wirklich mitgerissen werden, obwohl ich den inszenatorisch und von den Bildern her echt geil
fand. Ja, aber der war mir auch, also ja, das war so ein Film, wo ich danach gedacht habe, geil, dass ich ihn gesehen habe, aber ich dachte vorher auch, den würde ich mir bestimmt mal so alle 3-4 Jahre wieder mal angucken, aber nee, das sehe ich nicht.
Nee. Da muss ich sagen, da hat mir der Macbeth-Film von dem einen Coen-Bruder
aber wo ich auch danach dachte, ja, oha. Und ich meine, ich habe den auch im IMAX gesehen, also es war schon ein Erlebnis, aber wo ich danach auch dachte, puh. Und es gibt halt viele Shakespeare, also diesen Titus mit Anthony Hopkins gucke ich alle 2 Jahre, also es gibt viele, auch von den sperrigen Shakespeare-Verfilmungen, die halt mega sind, aber da ist Macbeth einerseits sehr aufwendig, andererseits aber auch sehr nah am Original oder so dran geblieben und ja. Und ich habe schon Macbeth-Verfilmungen gesehen, die fast doppelt so lang gehen, die sich aber nicht so lang angefühlt haben.
Ja. Ja.
Aber man hätte also Macbeth, wie da gesagt, ja auch die Warnsignale schon sehen können, dass man Justin Kurzel besser kein Blockbuster-Budget geben sollte, aber dazu kommen
ja,
wir ja noch.
Ja. Dazu also. Kommen wir noch vorher, aber kommen wir zu einer Performance, die ich mochte den sehr. Über den Film kann man streiten, er hat aber trotzdem dafür gesorgt, dass Fassbender für den Oscar nominiert wurde. Steve Jobs von Danny Boyle, der anhand 3 verschiedener Präsentationen versucht, in die Figur Steve Jobs einzutauchen. Und ich fand das cool. Also ich mochte den Ansatz, weil ich begrüßt habe, dass es mal nicht einfach er wächst auf, er macht das und das, er erlebt die und die Schlüsselsituationen und dann kommen halt die und die Innovationen oder was weiß ich, der und der Triumph und das ein Niederschlag und so, sondern das war halt einfach mal ein Versuch, anders eine Biografie zu erzählen und das mochte ich. Und ich mochte halt wirklich Fassbender. Ich fand, der hat das gut gemacht. Zumal man ja auch den Vergleich hatte mit Ashton Kutcher, der im unmittelbaren gleichen Zeitraum auch noch einen Steve Jobs Film oder beziehungsweise einen Film über Steve Jobs draußen hatte. Und nee, da muss ich sagen, da fand ich Fassbender
Und ich finde auch bei Steve Jobs sieht man sehr gut, dass der Schauspieler der realen Person gar nicht so krass ähnlich sehen muss, weil das nervt mich bei Biopics ja immer so extrem, wenn dann gesagt wird, der Schauspieler gut, weil der sieht ja genauso aus, so Maestro Bradley Cooper. Ja, dann mag er halt genauso aussehen wie die Figur, aber das ist ja nicht per se gutes Schauspiel, irgendwie sich mit Prosthetics so hinzukleben, dass man genauso aussieht wie die Figur, sondern Spencer hat es ja auch gezeigt, wo Kristen Stewart nicht aussieht wie Lady Di, aber das macht ja nichts. Also man weiß ja trotzdem, welche Figur gemeint ist. Und das ist so einer der wenigen Biopics, wo ich so denke, ja, ich erkenne, dass das nicht Steve Jobs ist, ist aber scheißegal.
Ja, also. Ja, ich meine natürlich eine gewisse Ähnlichkeit.
Ja, es darf natürlich jetzt nicht, also hilfreich. Klar, Danny DeVito darf es nicht spielen, aber auch das würde ich sagen, dass ein guter Regisseur es hinkriegen müsste, eine Steve Jobs-Verfilmung mit Danny DeVito zu machen. Also diese merkwürdige Realitätshörigkeit bei Biopics, wenn aber gleichzeitig 3-4 Sachen, die sich in verschiedenen Jahren abgespielt haben, aus dramaturgischen Gründen zu einem zusammengezogen werden oder irgendeine Liebesgeschichte reingeschrieben wird, weil das von der Handlung halt erforderlich ist, damit es ein richtiger Film wird, das ist alles okay. Aber wenn die Hauptfigur nicht dieselbe Nase hat, dann ist es natürlich ein gescheiterter Film. Das fuckt mich bei Biopics immer tierisch ab. Und das ist bei Jobs nicht so.
Aber ja, und dann kommen jetzt halt plötzlich, und jetzt wird es halt
jetzt kommt noch ein Erik Lenz her, Biopic noch wieder dazwischen.
Aber X-Men Apocalypse, puh, Alter. Ich war ja schon nicht der größte Fan von Zukunft ist Vergangenheit. Den fand ich ja schon so ein bisschen, ja, also hin und her und Zeitreise. Und das ist alles immer ein bisschen heikel. Aber dann kommt Apocalypse, wo ich gedacht habe, oioioi, Freunde, jetzt sind wir aber hier im Kasperltheater angekommen.
Ja, da war ich schon gar nicht mehr dabei bei X-Men. Ja.
Und also ich hatte noch ein bisschen was mit dem zu tun, so, aber nee, das fand ich alles irgendwie, das war es nicht mehr. Das war es wirklich nicht mehr, was ich sehen wollte bei X-Men. Ja, und dann kommen jetzt halt auch so Sachen, ne? Light Between the Oceans, okay, da hat er seine Frau kennengelernt, war wichtig für diesen Film.
Ja.
Also war ein wichtiger Film für ihn, denke ich jetzt mal. Dann kam aber zum Beispiel dieser.
Sag das mal Gesetz kurz, wer seine Frau ist, weil mir war es auch. So. Also ich hatte es wahrscheinlich wieder bewusst vergessen oder so.
Alicia Vikander.
Ja.
Mit der hat er zusammen in diesem Film mitgespielt. Und ja, die haben sich da kennengelernt, haben sich da lieben gelernt und haben jetzt, glaube ich, inzwischen auch sogar zwei Kinder schon. Ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, aber sie haben auf jeden Fall Kinder. Und ja, und dann kommt aber auch noch sowas wie das Gesetz der Familie, Trespass Against Us. Ey, den habe ich gesehen, da war ich in der Pressevorführung drin. Ja. Und das ist das letzte Mal, dass ich was von diesem Film mitbekommen habe. Ne? Also wir hatten den natürlich dann in der Sendung vorgestellt, aber wirklich, der ist so untergegangen. Ja?
Ist auch leider kein guter Film, finde ich. Ich glaube, am ehesten ist das wahrscheinlich auch damit zu erklären, also ich mutmaß mal, dass der Regisseur aus Irland ist, weil er auch Brendan Gleeson mitspielt, dass es wieder so ein bisschen Schritt zurück zu den eigenen irischen Wurzeln sein sollte, weil er wahrscheinlich, also alles nur Mutmaßung, mal wieder nach diesen ganzen Hollywood-Ausflügen und ich muss wieder zur Oscar-Verleihung, ich habe keine Zeit, da dann einfach was Kleineres wieder machen wollte, aber das ist leider daneben gegangen. Also es wirkt da ein bisschen so, als ob 2016 Apocalypse lief ja gut, aber Light Between Oceans, dieses Gesetz der Familie und Assassin's Creed, das sind schon drei Nägel, die er sich da in den Sarg reingehauen hat, wo der Deckel noch nicht zu ist, aber er steht auch nicht mehr komplett offen.
Also. Ja, also das waren wirklich, also auch ja, Assassin's Creed, dafür habe ich ein Interview gehabt. Mir tat es ein bisschen leid. Ich fand die Szenen in der Vergangenheit, die fand ich ja geil.
Ja.
Ja. Die waren ja wirklich cool gemacht, die waren aufwendig gemacht und wie der Kurzel typisch mit viel Rauch irgendwie ausgestattet und so. Und da gab's coole Kamerabewegungen. Ich habe das Bild vor Augen, wenn sie da halt zu dritt über die Dächer rennen und dann
Also Assassin's Creed ist halt geworden, wie halt Assassin's Creed vom Regisseur von Macbeth wird. Also das war schon, wo man so, also aus heutiger, aber es war, man hat auch damals sich schon gedacht, das können sie doch nicht machen. Also wie soll da denn irgendwie was entstehen, wo alle sagen, also Fans der Filme, die am häufigsten, also die am krassesten angesprochen werden sollen, aber auch neue Leute, die du da reinkriegen willst. Und Prince of Persia hat ja bewiesen, dass es funktioniert, dass man so ein Spiel verfilmen kann. Und Assassin's Creed ist ja auch nie wirklich düster mit diesem Science-Fiction-Überbau. Ist ja auch eher ein, ja, klingt ein bisschen doof, also Meuchelmörder geht aber auch, oder Attentäter, aber auch ein primär heiteres Spiel.
Naja, vor allem ist es halt primär ein Spiel, oder beziehungsweise ist meiner Ansicht nach das Verhältnis von Vergangenheit zu Gegenwart deutlich geringer
für die Gegenwart. Auch in den Spielen hat das alle abgefuckt, dass das, und es wurde ja auch oft als unnötig empfunden, dass das dann halt doch nicht die ganze Zeit in der Vergangenheit spielt, sondern dass das dann wieder durch so merkwürdiges Technikgedöns dann auf einmal doch eine Gegenwartsgeschichte ist. Das hat ja noch so ein bisschen Reiz bekommen durch diese ganzen Geheimorganisationen, die da mitmischen. Aber es ist doch klar, dass man das nicht sehen will oder dass das nicht so einen großen Fokus einnehmen darf.
Das habe ich auch nicht verstanden, weil wirklich alles in der Gegenwart war eigentlich todeslangweilig. Ja. Und das fand ich halt schade.
Ja, eben, also das ist auch halt so. Schade. Auch Jonah Hex, Assassin's Creed, Van Helsing, damit du mal wieder den Kopf hängen lassen kannst. Das sind alles so Filme, wo man so denkt, wow, also man hat.
Aber obwohl ich finde, Assassin's Creed hat da noch einen anderen Anspruch oder einen anderen Anstrich, sagen wir es mal so, einen anderen Anstrich. Ja, also Van Helsing und Jonah Hex, die würde ich eher so in einen Bereich stellen, aber zur gleichen Gruppe gehören. Ja. Also die stehen so in eine Ecke, aber Assassin's Creed scheitert nochmal auf einem anderen Level. So, ne? Ja, das stimmt. Und Song to Song, keine Ahnung, ob man da jetzt wirklich, aber 2017 macht es halt auch nicht besser.
Ja, also Song to Song war wieder gut, nachdem ich da ja auch kurz Angst hatte, dass Terrence Malick jetzt auch den Shark gejumpt hat, weil sein Film davor, muss ich sagen, fand ich dann auch schon am Rande der Selbst, ja, Selbst
Parodie,
Parodie, ja, aber.
Das war der Hollywood-Film, ja. Ne?
Ja, wo ich so dachte, ach, puh. Da ist so meine These, dass so Leute, die dürfen nichts machen, was irgendwie mit echten Menschen was zu tun hat. Also das war zu sehr Night of Cups, dann mit Hollywood, dann haben Leute auf einmal Handys, dann fahren sie irgendwie mit dem Auto und man denkt so, ja, also bei Tree of Life wird auch mit dem Auto gefahren, aber das ist irgendwie was anderes, das sind halt keine richtigen Menschen oder so. Oder auch Hidden Life ist ja auch eher so eine Archefigur, wo man so denkt, okay, der ist ja larger than life. Und bei Night of Cups hat er halt versucht, normale Menschen zu inszenieren mit seiner typischen Art, wo man so denkt, pff, wenn jetzt jemand aufs Smartphone guckt, ist das was ganz anderes, als ob jemand bei Hidden Life mit der Hand durch Getreide durchstreicht oder so. Also es hat irgendwie diese Gravitas, wird dann ein bisschen albern, aber Song to Song hat mich wieder abgeholt. Da ist er ja dann auch einfach nur im Ensemble dabei. Ja, und dann kommt Covenant und dann wird's ganz bitter mit The Snowman.
Ja, also. Aber da muss man dazu sagen, das ist ja jetzt nicht wirklich seines.
Nee, da also, kann er nichts. Also sein Schauspiel verstärkt es leider noch, weil er macht es auch wieder super. Aber dadurch, dass er diesen absoluten Schwachsinn so gut spielt, verstärkt sich das noch mehr. Also
ja, das muss man leider sagen. Das ist wirklich nicht clever. Also das tut mir leid. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Der Regisseur ist eigentlich ein guter Mann. Ja. Ich denke mal, die Vorlage war auch dankbar. Aber und du hast mit Fassbender jemanden, der so eine Rolle oder so einen Film halt wirklich stemmen kann. Aber
ja, nee, da hätte alles hinhauen dann müssen. Aber das ist alles so. Auch diese Val-Kilmer-Szene hätte mega sein müssen. Aber dann denkst du halt so, was zur Hölle ist das denn hier? Also es ist leider nicht. Also ja, es ist eine Katastrophe geworden. Also da kann man auch nichts beschönigen. Den würde ich bei Jonah Hex und Van Helsing reinstellen, wenn auch nicht aus Budgetgründen. Aber das ist schon eine Vollkatastrophe gewesen. Ja, dann. Ja.
Und wirklich, er gibt auch von vorne bis hinten, den haben sie wirklich kaputt geschnitten. Also ich weiß nicht, was man mit diesem Film.
Ich würde sagen, es zwischen Thomas Alfson, wie heißt er?
Alfredson, ja.
Also auch da, der ist so geworden, wie ein Film halt wird von jemandem, der vorher, also Tinker Tailor Soldier Spy ist gut, aber der erzählt ja auch eine komplett banale Geschichte, eigentlich denkbar kompliziert, sodass man denkt, oh, ist ja ein richtig komplexes Agentenabenteuer hier. Let's the Right One In war sehr entschleunigt und ich glaube, bei The Snowman war er einfach überfordert. Also es kann ja auch einfach mal passieren, dass das jemandem einfach nicht liegt, sowas zu inszenieren und man es einfach bei den Dreharbeiten erst rausfindet, dann mischen die Produzenten noch ein bisschen rein und fertig ist der gelbe Schnee.
Ja, ja und von einem Schnittfiasko zum nächsten. Ne? Also das ist ja auch etwas, was man mitbekommen hat. Dark Phoenix hatte leider auch diverse Probleme in der Entstehung. Was dann, ja, ich weiß nicht, wie lange sich da die Dreharbeiten gezogen haben. Aber, und das ist, jetzt kommt's ja, ne?
Ja.
Jetzt
bei sind wir ja schon. Also ich musste noch mal kurz meine Notizen reingucken. Also, Alfredson hat halt gemeint, dass die Pre-Production viel zu kurz war. Er hatte zu wenig Drehtage und er konnte halt bis zu 15% des Drehbuchs nicht verfilmen, weil sie zu wenig Zeit in Norwegen hatten. Dann konnte er nicht da alles machen und dann haben sie angefangen zu schneiden. Und dann haben sie gemerkt, dass sie ganz viele Szenen gar nicht haben und dass es dann wie so ein Puzzle war, wo er merkt, scheiße, uns fehlen ein paar Teile, aber irgendwie müssen die Leute noch das ganze Bild sehen können. Ja.
Das kommt dabei raus.
Ja, und ihm wurde halt gesagt, ja, okay, ihr habt irgendwie jetzt, ja, hier ist das Geld, ihr müsst sofort anfangen zu drehen. Und sie hatten gedacht, sie hätten noch mehr Zeit. Und ja, das mit Val Kilmer war halt, weil er da ja diesen Throat Cancer hatte. Ich weiß gar nicht, ist das Kehlkopfkrebs? Oder ist das
Kehlkopfkrebs.
Kehlkopfkrebs. Ja, und dann sieht man halt leider auch, dass er irgendwie nur so tut, als ob er spricht, damit es besser gedubbt werden kann. Und das addet diesen eigentlich tragischen Szenen dann auch so einen gewissen Uncanny Layer. Also es fühlt sich vieles so schlecht an. Ja, und ich glaube, es war halt einfach, nur weil jemand gute, ambitionierte Dramen inszenieren kann, muss nicht automatisch auch ein guter, geiler Thriller rauskommen, wenn die Produktionsbedingungen halt auch scheiße sind. Und es ist ja selten, dass ein Regisseur sich nach einem Film deutlich dazu äußert, was für Produktionsprobleme es gab. Meistens ja dann so Gentleman's Agreement, dass man es einfach zähneknirschend hinnimmt, dass man selber versagt hat.
Ja, also, ey, keine Ahnung. Ich denke mal, da werden zu viele Leute einfach in die Suppe gefuscht haben so und das kommt halt dabei raus, dass man das dann halt, ja, an den bekannten oder prominenten Namen abarbeitet, ist natürlich dann die Krux an der ganzen Geschichte so. Ja, Gleiches gilt ja dann für X-Men Dark Phoenix. Ich finde den gar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, ich finde den tatsächlich ein Stück besser als Apocalypse, weil er ein bisschen stringenter, ein bisschen kleiner ist. So. Und naja, aber am Ende läuft es halt wieder auf das Gleiche hinaus. Magneto-Maß. Ja, also beziehungsweise gegen Magneto müssen wir vorgehen. Und damit wären wir ja schon fast in der Gegenwart. Denn jetzt ist ja gerade letzte Woche Next Goal Wins bei Disney Plus im Streamingdienst gelandet. Der kam auch, der kam 23 bei uns in die Kinos, hat auch nicht wirklich viel gemacht, so hat ja nicht viel erregt, nicht viel Aufsehen erregt, so beziehungsweise wurde halt eher auch von der Kritik ein bisschen runtergeschrieben. Den hat der tatsächlich schon im Jahr 2020 gedreht. Ja, also kurz nach dann halt irgendwie der ganzen Geschichte mit Snowman und X-Men Dark Phoenix. So, und ich finde, man merkt Fassbender da an, dass das nicht alles spurlos an ihm vorbeigegangen ist. So, weil nämlich nach 2020 oder 2019 von mir aus dann, hat er sich ja erstmal eine Auszeit genommen. Ja, zum einen, um irgendwie auch seine Rennsportkarriere so ein bisschen oder beziehungsweise seine Rennsportleidenschaft so ein bisschen zu verfolgen. Der ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Mal bei Le Mans angetreten, oder einmal auf jeden Fall bei Le Mans angetreten, so, weil er halt wirklich Bock darauf hat. Aber ja, der war, glaube ich, dann halt auch echt ausgepowert, so. Ne?
Ja, ja, dann noch Corona, kein Dreh oder so. Deswegen aber jetzt mit Hope, der bald hoffentlich kommt, wo auch wieder mit Alicia Vikander zusammenspielt, da habe ich große Hoffnung drin. Das ist ja der neue Film von Na Hong Yin, der The Chaser und Wailing, The Wailing gemacht hat. Ja. Und ja, also da habe ich hohe Hoffnung rein. Ich glaube, Kung Fury 2 wird ähnlich wie der Kurzfilm Kung Fury schon so, dass man denkt, ah, auch für einen Kurzfilm ist das schon ein bisschen dünn.
Oder dünn, ja.
Aber auch toll, dass er da mitmacht. Also das ist halt auch geil, irgendwelche ambitionierten Indie-Regisseure, die halt, weil was man Kung Fury ja nicht vorwerfen kann, ist, dass es da halt Ambitionen mangelt. Ja. Es hat halt nur irgendwie auf Dauer nicht getragen. Nee,
es hat nicht ganz getragen. Es war so ein bisschen immer nur die Oberfläche, aber leider merkt man halt dann doch, dass es vielleicht ein bisschen mehr sein muss als die Oberfläche so. Die Oberfläche war sehr cool, will ich gar nicht abstreiten.
Ja.
Aber das war irgendwie dann doch nicht ausreichend, um das über die ganze Länge zu tragen.
Ja, und dann arbeitet er gerade noch an Black Bag. Also nur weil diese Filme in der Vorproduktion, also Hope habe ich aus mehreren Quellen gesehen, dass er definitiv kommt. Das ist auch so, egal in welchem Jahr der kommt, in meinen Top 3 der meist erwarteten Filme für dieses Jahr. Dann macht er noch Black Bag und ja, Director Steven Soderbergh, Writer David Koepp. Das ist eine Kombi aus der Hölle. Also das weiß ich nicht, aber da steht auch einfach nur Blood under Wraps. Also vielleicht ist das auch irgendwas, wo man heutzutage drüber redet und 2029 merkt man, ach, das kam ja nie.
Ja, ich bin noch gespannt, was aus diesem so The Kitchen wird.
Na.
Ob das, wann das bei Netflix landet, ob das noch da landet und keine Ahnung.
Ja, deswegen, aber ich glaube, wir haben euch jetzt schon hoffentlich auch ein paar Tipps noch geben können, weil es ist eigentlich, über die X-Men-Filme kann man irgendwie ein bisschen streiten, aber es gibt nichts von ihm. Gesetz der Familie, würde ich, ist der einzige, wo man so sagt, spart euch den. Aber selbst da ist er natürlich schauspielerisch gut. Und Brandon Gleeson auch, aber der Film an sich ist
der
halt
Film ist leider
so ein Maus-Ding.
Also. Hättest du nicht hin und wieder diese beiden, sag ich mal, diese Konfrontation zwischen Gleeson und Fassbender, dann hätte der Film kaum was. Ja, es ist halt echt wie so ein Familiendrama halt vor Kleingangster-Hintergrund so. Und
ja, und das ist das, was man so despektierlich TV-Film irgendwie
nennt. Könnte man schon eigentlich machen.
Ja, deswegen, aber sonst ist alles sehenswert. Also auch so ein Trainwreck wie The Snowman ist irgendwie geil zu sehen, wie er sich da den Wolf spielt, aber alles um ihn herum lässt ihn halt im Stich.
Also er hat schon wirklich ein paar faszinierend. Ich meine, wie gesagt, Dark Phoenix war auch ein Debakel, ne? Also ich meine, man merkt halt auch Jennifer Lawrence in dem Film so dermaßen an, dass sie keinen Bock mehr auf die Rolle hat. Es ist tut mir fast leid für ihn, dass er dann hier und da irgendwie die falsche Entscheidung getroffen hat, um dann in gewissen Filmen einfach dabei zu sein. So, aber
naja, er hat ja die richtige Entscheidung für den Paycheck getroffen.
Vielleicht, ja.
Also, weil ich glaube, das merkt man ja auch, dass er immer balanciert hat zwischen ich mache was richtig Großes und ich nehme mir die Freiheiten, auch sowas wie Slow West. Ich glaube, da würde jeder Agent von abraten, so einen Film zu machen, aber er hat im selben Jahr halt genug
Kohle verdient. Ja, und das ist halt diese klassische Regel, ne? Dieses One for them, one for me. Ne?
Ja, ja.
Und die beherrscht er dann auch. Ich meine, wie gesagt, zwischen 2020 und jetzt hat er sich dann halt erstmal, oder 2023 hat er sich dann auch erstmal die Auszeit gegönnt und kam dann ja erstmal, das ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Mir ist nicht aufgefallen, dass der sich so eine lange Auszeit gegönnt hat, weil irgendwie war der ja immer da.
Ja, ja, mir auch nicht, aber klar, durch Corona oder so hat man ja viele längere Zeit nicht gesehen, beziehungsweise hat man da gar nicht über irgendwelche Regelmäßigkeiten nachgedacht, weil ja alles im Ausnahmezustand war. Ist mir auch nicht aufgefallen, dass zwischen Dark Phoenix und The Killer gar nichts
kam Jahre von ihm.
Ja.
Aber Killer, ich mag Killer. Ich finde jetzt nicht, das ist der Überfilm so, aber ich mag Fassbender in der Rolle. Ich finde, den Film mochte ich und dementsprechend, das fand ich eine gute Besetzung für eben dieses Ding. So.
Ja, und das ist auch so, dass man, auch bei Snowman merkt man ja, warum er die Rolle gern gespielt hat. Dass der Film daneben geht, das kann er im Vorfeld nicht wissen. Und außer diese, klar, bei X-Men weiß er auch, warum er die Rolle angenommen hat. Und auch klar, gibt er ja aber viel rein. Und bei The Killer versteht man auch wieder komplett, was ihn an der Rolle fasziniert hat. Next Goal Wins wird wahrscheinlich so eine Fußballfaszination gewesen sein. Plus Bock auf die Story, Bock auf den Regisseur. Also es ist, bei ihm kann man wirklich nie sagen, dass er Dienst nach Vorschrift macht oder dass er einfach mal irgendwas gemacht hat. Ja, ist mir doch scheißegal, ich nehme das mit.
Ja, wobei ich halt sagen muss, gerade Next Goal Wins, da ich finde, da fehlt eine Nuance zu der Fassbender-Leistung, vor der du sagst, ah, hier, okay. Ja. Ich meine, er gibt sich natürlich, ne, er schreit und ist drin so und ist impulsiv so, aber er wirkt Ich muss es einfach sagen, so, das ist nur ein Eindruck und ich, keine Ahnung, vielleicht ist es auch von ihm gewollt und wenn es von ihm gewollt ist, dann ist es ja cool, aber sowohl die Figur im Film, also die Figur im Film soll schon ein relativ müder Charakter sein, also einer, der halt schon wirklich keine große Ambition mehr, keine große Leidenschaft mehr hegt, aber ich finde, dieses Müde merkt man leider auch dem Spiel ein bisschen an.
Ja, also ich will ihn da auch nicht so sehr verteidigen, aber ja, ich weiß nicht,
und ey, bei Next Goal, es ist ja auch nur verständlich, ne? Also der hat ja wirklich viel gemacht mit Rennen und Familie gründen und dann halt eben fast immer wieder in Arbeit sein und so weiter, dass man dann irgendwann mal ausgelaugt ist und man, ja, er hat sich ja halt einfach dann die Auszeit genommen. Das ist dann meiner Ansicht nach auch verständlich so. Also wenn man das weiß, weiß man natürlich nicht immer auf Anhieb, aber wenn man das weiß, finde ich, kann man auch dann, sag ich mal, das genug abstrahieren, um zu sagen, hey, trotzdem hat er einen guten Job gemacht. Beziehungsweise hat die Produktion nicht verraten.
Ja, ja.
Und da gibt's ja andere Beispiele, die du auch schon genannt hast. Bill Murray, jetzt gerade jüngst in dem Ghostbusters-Film, in dem Frozen Empire. Wenn dir der Film scheißegal ist, dann lass es nicht auf die Leinwand übertragen.
Ja, ja, oder tu das nicht halt so, dass das irgendwie cool wäre, weil inzwischen wirkt's halt super unsympathisch. Also hätte man mir wirklich vor 30 Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal sage, dass ich Bill Murray als den Schauspieler empfinde, den ich am wenigsten noch irgendwo sehen will, hätte ich jetzt gesagt, das stimmt nicht. Aber jetzt muss ich leider sagen, ja, da hast du recht. Also ich kann das nicht ertragen, dieses Mürrische, dieses, ich hab's nicht nötig, aber ich mach's trotzdem, weil dann hast du es ja doch nötig. Also dieses sich selbst, also es wirkt immer so, als ob er sich von sich selbst distanziert und allem, was er da macht, aber er ist ja mittendrin. Also das wirkt sehr. Ja, keine Ahnung, wie das wirkt. Das könnt ihr ja in die Kommentare zu dieser Folge schreiben, wie das wirkt.
Genau. Ja, und damit schreibt uns doch auch gerne mal, was euer Michael Fassbender Lieblingsfilm ist oder Lieblingsmoment oder welche Leistung ihr von ihm besonders stark findet. Würden wir uns drüber freuen. Kann man vielleicht ja hier und da nochmal aufgreifen, um nochmal kurz vielleicht so eine kleine Rückschau zu machen. Ansonsten hoffen wir, wir konnten euch jetzt sowohl ein bisschen Lust auf eben Schloss des Cagliostro machen, wie auch eben vielleicht auch nochmal Lust auf den einen oder anderen Michael Fassbender.
Ja, oder endlich mal Eden Lake nachholen, weil der auch dafür, dass er so einen Klassiker-Status hat, auch selten irgendwo auftaucht. Also ja. gefühlt jedenfalls.
Und wir sollten uns vielleicht mal vornehmen, dann auch nochmal Jonah Hex und Blood Creek in der Retrospektive.
Sehr gerne, wir können ja wirklich mal so, nagel ich uns einfach mal drauf fest, dass wir so eine kleine unregelmäßige Rubrik machen, wo wir so eins von diesen spektakulär gescheiterten Dingern angucken, weil mich auch immer diese Produktionsgeschichten interessieren, warum irgendwas schief geht. Weil es ist ja, ganz selten, ist es ja wirklich, also künstlerisches Unvermögen ist es ja selten, sondern ein Zusammenspiel von vielen Faktoren.
Ja, und wenn dann halt noch künstlerisches Unvermögen dazukommt, ist es halt besonders entweder unterhaltsam oder schlimm.
Oder halt, oder was ich halt auch mag, das ist immer irgendwie so das Traurigste, so überambitionierte Dinger. So Jupiter Ascending oder so, das tut mir halt richtig weh, das anzugucken.
Ja, aber das ist halt auch verständlich, weil das ist halt auch
nicht. Ja, eben, aber wo man so denkt, okay, man versteht, dass da, dass es nicht an mangelnden Ideen, mangelnden Ambitionen gescheitert ist, sondern gerade an einem Übermaß davon. Das ist halt immer.
Ja. So, und bevor wir jetzt hier auch ins Übermaß verfallen. Ja,
die Folge geht auch schon wieder länger
als
Jonah Hex.
Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, meine sehr verehrten Damen und Herren. Folgt uns gerne auf allen sozialen Medien, auf denen es möglich ist, oder bei allen sozialen Medien, bei denen es möglich ist, oder halt gerne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Schaut auch gerne bei unserem Discord vorbei und ansonsten hoffen wir, dass wir uns auch dann nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, Happy Birthday, viel Spaß im Kino oder eben mit Michael Fassbender. Tschüss!
Tschüss!